Wir leben alle mit dem Gefühl der Unendlichkeit. Wir leben alle mit diesem Gefühl, wir haben ewig Zeit. Aber wenn du dieses Erlebnis hast, dann realisierst du auf einmal so, bam, jetzt ist vorbei. Und das war auch tief überraschend. Und gleichzeitig habe ich eine Dankbarkeit in mir gespürt, dass ich dachte so, ich durfte ganz schön viel machen in diesem Leben. Und im wieder selben Augenblick eine tiefe Traurigkeit dafür, dass ich nicht länger meine Tochter begleiten darf. Und in dieser Traurigkeit ging es zu Boden. Ich bin mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeknallt. Und dann war alles schwarz. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, als der Krankenwagen mich abgeholt hat, als ich im Krankenwagen lag und ins MRT gefahren wurde, weil man wusste nicht, ob mein Genick gebrochen ist, habe ich mich einfach gefragt, so was hätte ich denn anders gemacht, wenn ich an dem Tag hier in Südafrika verstorben wäre. Und wir haben es ganz häufig, dass wir so wirklich wichtige Themen im Leben so beiseite schieben und sagen, nee, es ist noch nicht an der Zeit und ich mache jetzt mal das und das und das, weil es natürlich häufig mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Aber da wusste ich, ich möchte es nicht mehr aufschieben.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Lukas Klaschinski und wenn sich jemand Multitalent nennen darf, dann definitiv dieser Mann. Lukas ist Unternehmer, Moderator, Reporter, Regisseur, Psychologe und Podcaster. Gleich zwei erfolgreiche Formate hat er derzeit am Start. Beste Freundinnen und So bin ich eben. Jetzt hat er mit dem Buch Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen, auch noch einen Bestseller geschrieben. Wir sprechen über das Bedürfnis, Menschen verstehen zu wollen, das Erkunden der eigenen Seelenabgründe, Erlebnisse ohne digitale Hilfsmittel, Momente der Stille im hektischen Alltag, die Botschaften unserer Gefühle und Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen und uns selbst. Lukas Klaschinski verrät, warum er früher viel zu oft ein Gefühlsverweigerer war, warum es so wichtig ist, dass wir wirklich alle Gefühle zulassen und nicht nur die angenehmen und wie eine Nahtoderfahrung bei einem schweren Sportunfall seine Sicht auf das Leben für immer verändert hat. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen, dann freue ich mich, wenn du Road to Glory abonnierst und zudem an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Lukas Klaschinski.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Lieber Lukas, herzlich willkommen bei Road to Glory und vielen Dank, dass ich bei dir, bei euch in eurem heiligen Hallen sein darf in Berlin.
Ja, total praktisch, dass du hergekommen bist. Richtig, richtig schön. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt das Gespräch führen und ich bin total gespannt.
Lukas, du bist Psychologe, Podcaster, Unternehmer, du bist Speaker, du bist Moderator, du bist Papa. Wie schaffst du das bei so vielen Baustellen alles unter einen Hut zu bekommen, ohne manchmal auch ein bisschen zu denken, what the fuck, was geht hier ab? Wie schaffst du das emotional, mental und von deinen ganzen Energien her? Weil das ist ja schon ein krasses Programm, was du so stemmst.
Ja, ich darf immer wieder die Sachen anwenden, die ich selber predige.
Genau.
Dieses auch mal wieder innehalten in so einem stressigen Tag, mal ganz kurz durchschnaufen und reinzufühlen, wie geht's mir gerade, in den Moment reinkommen. Das machen wir relativ selten, ne? Dass wir wirklich nicht den Tag so vorbeirauschen lassen, sondern immer mal wieder zu uns kommen und in den Moment kommen, weil eigentlich sind wir die ganze Zeit in der Vergangenheit oder in der Zukunft und sehr, sehr selten mit den Gedanken und mit unserer Empfindung im Hier und Jetzt. Das ist eine Sache. Ich achte darauf, dass ich gut schlafe, gut esse, dann natürlich Sport. Sport ist so ein wahnsinniges Rezept für mich, ganz persönlich. Und ich meine, auch für andere Menschen ist es ja wissenschaftlich nachgewiesen, was es mit unseren Hormonen macht, ja. Dopaminausschüttung für den präfrontalen Kortex, der kommt zur Ruhe. Und das ist ja der Bereich, wo wir die ganze Zeit grübeln und nachdenken. Gerade bei Menschen, die Angststörungen haben oder depressiv sind, ist das sehr, sehr hilfreich. Ich habe mir letztens eine größere Studie angeguckt. Da ging es darum, inwieweit Sport depressiven Menschen hilft. Und es war auch ein Wahnsinn zu sehen. Und jetzt rate mal, welche Sportart war am hilfreichsten?
Ich schätze mal, entweder Joggen oder Gewicht, also so ein bisschen Workout mit Gewichten, oder?
Ja, war unter den Top 5. Es war ja, Tanzen.
Tanzen, ja gut, weil das natürlich auch so glaube ich, happy macht. Ne? Das ist ja nicht nur Sport, das ist auch so ein Gemeinschaftsding, gesellschaftlich. Genau. Das macht nicht nur fit, sondern glücklich, glaube ich.
Ja, richtig, genau. Und das ist richtig schön zu sehen. Also das sind so Sachen, die mich gut halten. Aber ich habe natürlich wahnsinnig viel zu tun.
Ist das nicht manchmal auch nervig, wenn man dann sich immer auch teilweise so diesen Zeitmanagement unterwerfen muss? Weil anders würdest du es ja gar nicht hinbekommen. Ich kann mir vorstellen, deine Agenda, die platzt manchmal aus allen Nähten und denkst dir, ja, kann man, muss man aber nicht. Warum mache ich das eigentlich alles?
Ja, kommt auch schon vor, ne, dass ich mir denke, wow, ganz schön viel diese Woche. Und andererseits kann ich mich auch immer wieder besinnen und sagen, wow, die Sachen, die passieren, habe ich mir irgendwann mal ausgesucht. Und es ist auch ein Geschenk, das machen zu dürfen. Auch schon allein mit seinem besten Freund eine Firma zu haben. Wir haben ja die auf die Ohren Produktionsfirma. Und das ist die Company, die ich mit meinem besten Freund seit 6 Jahren habe, hier reinzukommen und zu Hause zu sein. Und ich weiß noch das Gefühl von früher. Ich war auch gerne in einer Firma angestellt. Aber ich weiß noch, dass wir immer harte Diskussionen geführt haben, was so Formate anbelangt und warum das jetzt anders sein muss. Und ich habe gesagt damals so, ja, ich sehe das aber anders und warum weißt du das besser? Und dann haben wir uns darüber in die Haare gekriegt und diese...
Soll vorkommen, ne? Ja, auch unter Best Buddies.
Ja, genau. Diese Diskussion muss ich heute nicht mehr so führen. Klar, führen wir manchmal Gespräche mit Kunden, aber es ist eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Augenhöhe heute in meinem Leben und das ist ganz, ganz toll.
Schön. Ich glaube, das ist auch das größte Geschenk. Also dann hat man auch Bock, sich dieses Pensum aufzuhalsen, in Anführungsstrichen, wenn man einfach das tut, worauf man richtig Lust hat. Ne? Und gibt ja genug Leute, die das nicht sagen können, leider Gottes. Aber es ist ein großes Geschenk.
Total. Es ist ein großes Geschenk, eine Freiheit, die mache ich mir bewusst. Und nichtsdestotrotz gibt es Wochen, wo ich mir denke, so, oh, eigentlich ist es gerade zu viel. Und ich merke das immer daran, ich glaube, das kennen viele Menschen, dass meine Lust dann so ein bisschen runtergeht. Das ist, so ist so, man arbeitet nur noch ab. Man hat nicht mehr diese Freude und diese Angebundenheit. Mhm. Und bei meinem Job ist das natürlich ein Problem, wenn du ganz, ganz viel mit Sprache machst, mit Bild, mit Mimik. Also ich arbeite hier im Fernsehen und im Podcast-Audio-Bereich und auf Bühnen. Dann merkt man das. Also ich würde sagen, die letzten 3-4% ist wirklich authentisches. Ich möchte heute hier sein, Spaß haben und das übermitteln. Das habe ich meistens spätestens, wenn die Kamera an ist, wenn das Mikrofon an ist, wenn ich auf der Bühne bin. Aber die Zeit davor, da gibt es Wochen, wo das ein bisschen weniger ist.
Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir das erste Mal richtig das Bedürfnis entstanden ist, Menschen verstehen zu wollen? Weil du bist ja studierter Psychologe. Du musst ja irgendwann dieses Gefühl gehabt haben, ich liebe Menschen, aber ich finde sie auch so spannend, dass ich sie verstehen möchte, dass ich gerne die Psyche durchdringen möchte.
Ja, ich glaube, das war so ein Prozess, der hat sich sehr organisch entwickelt und dieses Grundinteresse hatte ich schon sehr früh. Meine Mutter hat immer erzählt, wie ich so als kleines Kind von Tisch zu Tisch im Restaurant gegangen bin und dann Fragen gestellt habe und meine Mutter meinte, wenn er nervt, dann schickt ihn bitte weg, dann schickt ihn bitte zurück. Und anscheinend habe ich nicht genervt oder die haben sich nicht getraut, was zu sagen, aber da hat das eigentlich seinen Ursprung genommen. Dann muss ich auch natürlich meinen Eltern irgendwie Props geben, weil meine Mama und mein Papa sind auf unterschiedliche Arten und Weisen sehr offen im Kontakt. Also meine Mutter ist jemand, die wird auf der Straße von Leuten angesprochen. Du weißt aber gar nicht, warum. Was haben die jetzt irgendwie gemerkt? Gestern waren wir wieder unterwegs und dann führt die auf einmal aus dem Nichts mit jemandem auf der Straße ein Gespräch. Und er hat sie angesprochen und nicht, weil er sie kannte oder so, weil irgendwie ist ihm Blick aufgefallen von ihr und auf einmal ist man einen lustigen Dialog. So ist mein Opa auch und mein Vater hat sehr viel in seinem Beruf mit Menschen zu tun und ich glaube, ich wurde einfach auch so sozialisiert, dieser Kontakt, dass das was Schönes ist.
Weil man ja sagen muss, das könnte dann ja auch erstmal das Zeichen gewesen sein, dass du journalistisch interessiert bist und das warst du ja auch. Du hast ja deine Karriere so gestartet. Das zeigt ja noch nicht, dass du jetzt unbedingt Menschen analysieren möchtest. Also sorry, wenn ich mich jetzt oberlehrermäßig anhöre, aber das ist die Neugierde, ist ja auch eine Sache, die Journalisten ausmacht. Würdest du sagen, wo ist jetzt nochmal die Umdrehung, dass du merktest, ja, du möchtest aber noch tiefer in die Psyche und in diese ganzen komplexen Zusammenhänge der menschlichen Psyche eindringen, was ja mega spannend ist. Ne? Aber
100%, also da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich bin erstmal einen Weg eingeschlagen, weil ich Spaß haben wollte. Ich wollte einfach nur so eine Leichtigkeit und Spaß haben und dann habe ich beim Radio angefangen und ich habe parallel ein paar Sachen beim Fernsehen gemacht und habe einfach moderiert und habe manche Sachen tiefer ergründet, aber auch beim Radio, so ist es einfach, ist ein anderes Medium als Podcast und da gibt es natürlich unterschiedliche Radiosender, wo unterschiedliche Sachen möglich sind, aber manchmal hat das so seine Grenze, was die Tiefe anbelangt. Gerade wenn du so Ramp-Talks belegst, ne, so, das ist so 30 Sekunden Musikstrecke, bevor der Song losgeht, da sagt man die Uhrzeit, den Song an, fragt die Leute, ob es ihnen gut geht und sagt noch seinen Namen und den Sender und auf einmal geht der Song los. Und da habe ich gemerkt bei mir, wow, das ist nicht mehr das, wie ich arbeiten möchte. Ich möchte doch andere Sachen, andere Erfahrungen machen. Und dann wusste ich eigentlich relativ schnell, dass es die Psychologie ist, die da auf mich wartet. Hab das studiert und das war auch eine ganz tolle Reise. Es gibt auch ätzende Fächer, wenn man Psychologie studiert, die manchen mehr liegen, anderen weniger. Es gibt Professoren und das ist ja auch immer so eine Sache. Und Professorinnen, die sind super begeistert von ihrer Sache. Und dann merkt man, wie man mitgezogen wird. Ja, ne? Dann ist es
super
so,
wichtig,
dass man denkt so, wow, okay, wenn ihr das so toll findet, dann möchte ich wissen, was da drin steckt und dann möchte ich das auch erfahren. Und dann gibt's Leute, die halten wirklich Vorlesungen und dann denke ich mir, das könnte man jetzt auch in irgendeiner AI eingeben und dann könnte ein Computer vor mir sitzen. Aber so unterschiedlich ist die Welt.
Und so unterschiedlich sind die Menschen, ne? Das haben wir ja auch schon in der Schulzeit manchmal schmerzhaft feststellen müssen. Würdest du sagen, dass für dich das Leben einfacher geworden ist, seitdem du durch dein Studium in der Lage bist, die Menschen Verhaltensweisen etc. zu analysieren? Oder ist es manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil man sich vielleicht schon ertappt, dass man Menschen analysiert, obwohl man es gar nicht möchte und das macht es dann schwieriger?
Ja, interessante Frage, ne? Ich hatte mich vor ein paar Tagen lustigerweise damit beschäftigt, weil ich mich auch gefragt habe, ist man dann die ganze Zeit so in der Metaebene, ne? Und aus der Beobachterperspektive, als ob man irgendwie Kfz-Mechaniker ist und Autos nicht mehr vorbeifahren sieht, sondern wenn da irgendwas klappert, dann weiß man sofort, okay, könnte die Zylinderkopfdichtung sein. Aber tatsächlich ist mein Leben viel einfacher geworden, weil ich natürlich meine eigenen Muster besser erkannt habe und aufarbeiten konnte und auch noch dabei bin und deshalb weniger reaktiv bin, ne? Wir alle sehen ja die Welt nicht, wie sie ist, sondern agieren aus den Mustern, die wir irgendwann mal angenommen haben. Und für uns ist das unsere Wirklichkeit, aber es ist nicht für jemand anderes die Wirklichkeit. Und wenn du das einmal aufgedeckt hast, dann kannst du mit anderen Menschen besser in Kontakt treten und auch wertschätzendere Beziehungen führen. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und ich beschäftige ja mich mit in meiner Arbeit viel mit Gefühlen. Und für mich
hast ein Buch geschrieben, auf das ich natürlich auch noch zu sprechen
komme. Also, ja, ne? Danke auf jeden Fall dafür. Mir ging es jetzt eher so darum, um die Sprache. Ja. Ne? Das ist ja unsere innere Sprache. Und das für mich auch zu begreifen, weil ich glaube, Arbeit wird auch immer dann spannend, wenn man etwas über sich selber erfährt und sich selber erkundet. Und das darf ich ganz, ganz viel in meiner Arbeit machen. Also ich bin nicht die ganze Zeit Psychologe in meinem Alltag. Ne? Ich bin erst letztens wieder mit meiner Schwester aneinander geraten und dachte mir, aus psychologischer Sicht hättest du das ein bisschen besser machen können.
So. Komm zu Family.
Genau. Aber
Coaching.
Genau. Aber auch das, ne, ist menschlich und darf sein. Aber ich kann sagen, insgesamt hat es mich zu einem verträglicheren Menschen gemacht, der tiefer heute in Beziehung ist. Und das ist ganz, ganz toll. Und da bin ich allen Menschen auf meinem Weg, die da mich begleiten, sehr dankbar und der Psychologie vor allem.
Und ist es so, dass du dich heute auch mit der Lebenserfahrung, die du inzwischen gemacht hast, du bist zwar immer noch ein junger Mann, aber auch schon Anfang 40, obwohl, wenn du jetzt so vor mir sitzt, mache ich dir gleich ein Kompliment, du gehst auch locker noch als Anfang 30 durch.
Oh, danke schön.
Also sehr fresh der Mann, aber war das immer schon cool für dich, dich auch selbst zu analysieren oder ist das zuweilen doch sehr schmerzhaft gewesen? Weil es ist ja was eines, wenn du Menschen analysierst, denen hilfst oder wenn du selbst dann dich tief reinhorchen musst.
Ja.
Und die Abgründe deiner Seele auch mal siehst.
Genau, für den klassischen Psychologen oder Psychologin beziehungsweise die dann auch die therapeutische Ausbildung machen, ist das eigentlich ein gängiger Weg, dass sie auch Selbsterfahrung machen müssen, weil ich glaube, du kannst bei anderen nur so tief in die dunkelsten Räume leuchten, wie du das bei dir selber getan hast. Und wenn du bei dir selber einigermaßen aufgeräumt bist, bist du auch weniger reaktiv, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, das in die Öffentlichkeit zu bringen und das auch öffentlich zu machen, diesen Weg, den ich da gehe, weil ich glaube, dass ich damit Menschen eine Brücke bauen kann zu sich selber. Ne? Weil es geht ja in den Formaten am Ende nicht so wirklich um mich, sondern es geht darum, dass Menschen das hören und Dinge über sich erfahren. Und das machen wir ja häufig. Ob wir einen Liebessong hören und auf einmal irgendwelche Gefühle fühlen und denken so, ah, das kenne ich. Und da muss ich an die und die Situation denken. Man denkt ja nicht irgendwie an den Künstler, der dann diese Erfahrung gemacht hat, sondern an seine eigene Erfahrung.
Man wird halt getriggert, ne?
Genau.
Durch Emotionen.
Und total. Und genau so bei Filmen. Man lernt immer ein Stück was über sich selber und so ist das in diesen Sachen, die ich mache und ich hoffe, das bringt den Menschen was. Du, und dafür bin ich bereit, auch die Häme zu ertragen.
Aber ist das tatsächlich so? Weil ich denke mir, wir leben, ist auch so ein ausgelutschter Spruch, wir leben 2024, aber es hat sich ja wahnsinnig viel getan und warum solltest du Häme dafür bekommen, dass du dich verletzlich zeigst und dass du auch in Anführungsstrichen nicht nackig machst, ne? Das ist ja schon auch ein mutiger Schritt.
Ja, also ich krieg schon viele Sprüche. Also ein Psychologe darf nicht so viel Selbsterfahrung reinbringen. Das ist eine kritische Sache, je nachdem, welche Schule du verfolgst.
Es gibt
Psychologieschulen, die sagen, die Person darf eigentlich nichts über sich preisgeben, das verhindert den Therapieerfolg. Dann sagen andere, es ist gerade gut, wenn du dich menschlich zeigst, weil das führt dazu, dass dein Klient, deine Klientin sich auch verletzlich zeigt. Gibt es unterschiedliche Schulen, das ist so eine Sache. Und du, es geht ja nicht nur um Verletzlichkeit bei mir, sondern ich erzähle ja auch andere Sachen.
Ja gut, stimmt. Aber das ist ja, gehört ja auch ein bisschen zu deinem Job. Ich meine, beste Freundin, das ist ja einer eurer Erfolgspodcaster, macht ihr euch ja auch regelmäßig sehr nackig. Mit Augenzwinkern, ne? Also ihr lasst ja sehr viel raus, was euer Privatleben betrifft. Insofern ist das ja, also da muss man das so nehmen, take it or leave it. Ne? Ich meine, das ist halt
unbedingt. Ding, ne? Ja, klar, ne? Und trotzdem, ich glaube, ein Podcast, wo sich keiner mehr dran reibt, ist ein toter Podcast.
Das stimmt, ja.
Und deswegen ist es auch gut. Und du kennst das ja selber, in dem Moment, wo du dich in die Öffentlichkeit stellst und sagst, hier bin ich und so bin ich, gibt es immer Leute, die sagen, das passt für mich nicht. Und ich bin mittlerweile so, dass ich mich frage, wie viel hat das mit mir zu tun und wie viel hat das mit der Person selber zu tun, die da diese Nachricht rausfeuert. Und was auch meine Erfahrung ist, ich kriege sehr, sehr viel super gutes Feedback und nettes Feedback und ich denke mir so, wow, ja, dafür mache ich das auch. Wenn man so auch auf Lesereise ist und die Leute kommen zu dir und du weißt dann auf einmal, wie lange du die schon begleitest und wie lange wir schon Zeit verbringen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Leute, die so kopfschüttelnd da sind. Meistens nicht bei den Lesungen, weil die kommen gar nicht erst. Aber es kostet auch wahnsinnig viel Energie, so eine richtig lange kritische Mail zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die Mühe machen würde.
Ich glaube, das ist dann aber auch teilweise aus der Motivation heraus entstanden, dass du schon irgendwas Positives auch bei denen triggerst, aber sie vielleicht sich dann umso mehr an der negativen Sache raufziehen. Weil ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil wenn Leute einfach nur sagen, ach, das ist mir eigentlich völlig Banane, was der da redet, dann würden sie sich nie die Mühe machen, da irgendwie so eine Doktorarbeit zu schreiben. Das zeigt ja, dass du irgendwas bei denen auch auslöst und muss ja gar nicht Hate sein. Das kann ja sein, dass es einfach so eine Ambivalenz ist bei den
und Ambivalenz Leuten, ist ja nichts Schlechtes.
Genau, genau.
Also finde ich auch.
Ja, und da musst du einfach durch, ne? Also
genau.
Und Hater gibt's immer.
Ja, haters gonna hate, hat doch genau. Taylor Swift gesagt.
Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage und ich habe noch so viele spannende Fragen an dich, lieber Lukas. Deswegen versuche das vielleicht ein bisschen zu komprimieren, aber unsere Kindheit, unsere Jugend ist ja sehr prägend und jeder hat so seine eigenen Päckchen zu tragen, jeder hat Erinnerungen. Mit was für einem Grundgefühl blickst du auf deine eigene Kindheit und Jugend zurück? Mhm. Wenn du so ganz spontan in dich reinhörst, ist das also.
Ja, ich würde sagen, das hat eine Welle gemacht. Am Anfang war es sehr, sehr gut und ich habe gedacht, so, ich bin durch die beste Kindheit gegangen, wie man sich so vorstellen kann. Und dann habe ich angefangen, die Themen aufzuarbeiten. Dann gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich ganz schön ambivalent war, wo wir das Wort schon mal wieder hier einpflegen können und wo ich dachte so, wow, da gibt es doch ganz schön große Themen mit meiner Mutter und mit dem Vertrauen zu ihr, mit meinem Vater und seiner emotionalen Präsenz. Und heute kann ich sagen, dass ich da ganz gut durchgegangen bin und es gibt, glaube ich, Prozesse, die sind abgeschlossen und Prozesse, die sind noch am Laufen. Also ich halte es für ein Gerücht, dass man irgendwann alle Themen bearbeitet hat. Weil doch hat man, wenn der Deckel zu ist und man reinkarniert ins nächste Leben oder was auch immer passiert.
Was immer passiert.
Genau. Aber doch, ich bin heute ganz schön zufrieden mit mir, im Frieden. Und das merkt man an meiner Motivation, dass sie sich verlagert hat. Ich glaube, früher kam mein Schaffen viel aus der Angst, irgendwann pleite zu gehen, aus der Angst, irgendwie nicht genug zu leben, aus der Angst, nicht genug zu sein. Und heute kommt mein Schaffen viel mehr aus Interesse an dem, was da gerade passiert. Und ja, du, früher hätte ich mir wahrscheinlich nicht erlaubt, irgendwie eine Fortbildung als in einem Kräuterseminar zu machen. Und heute denke ich mir so, ey, wenn du dich für Wildkräuter interessierst, dann mach das einfach. Und das steht jetzt zum Beispiel diesen Sommer an.
Das ist natürlich auch eine richtig coole Sache. Und dann wird das im eigenen Home Gardening dann gezüchtet, wenn du diesen Seminar gemacht hast.
Mal gucken, vielleicht würde ich auch so zu einem Halbwesen als Kuh auf der Wiese.
Nachgefragt, du sagst, du hast Wellen durchlaufen in deiner Jugend. Gab es denn auch mal Phasen, wo du auch mit dir selbst gestruggelt hast oder kam das immer eher von außen? Ich frage das jetzt, weil ich halt sehr viel mit mir selbst zu tun hatte. Also ich habe echt eine lange Reise gehabt, bis ich einigermaßen mich selbst akzeptiert habe. Was natürlich auch von außen kommt. Meine Eltern waren total unsicher, haben mich auch nicht so selbstbewusst erzogen. Wie war das bei dir? Waren so diese negativen Sachen eher, dass du mit dir nicht im Reinen warst oder waren es schon auch Faktoren von außen, die dich sehr herausgefordert?
Ich glaube, am Anfang sind es immer Faktoren von außen, die prägen dich auf eine Art und Weise, dass es zu dir wird oder dass du glaubst, dass es zu dir wird und dann zu erkennen, bin ich das oder ist das meine Prägung? Das ist ja der psychologische Weg und die Reise, auf der wir uns fast alle befinden. Und klar gab es auch das, ne? Ich glaube, ich hatte lange in mir den Gedanken, dass ich nicht liebenswert bin, wenn ich nichts schaffe. Also ich muss etwas kreieren und etwas sein, um geliebt zu werden. Und klar kommt das aus bestimmten Kindheitserfahrungen. Mein Vater, würde ich sagen, hat ein sehr hohes Leistungsmotiv, was er nicht immer so explizit äußert, aber implizit selber lebt. Und wir lernen am Modell, ne? Wir lernen an dem, was unsere Eltern uns auch vorleben, nicht nur, wie sie mit uns sind. Und klar gab es da auch immer wieder Sachen, wie ich auf Leistung getrimmt wurde, nicht jetzt durch Schläge, aber durch irgendwelche Wetten, die wir abgeschlossen haben, durch wie man sein müsste. Du, und es sind immer noch Kleinigkeiten heute, die mich manchmal anpieksen. Ne? Letztens habe ich meinen Vater getroffen in der Straße und er war mit einer neuen Freundin und dann hat er sie so vorgestellt und meinte so, ja, mein lieber Sohn, das ist und auch eine Leserin deines Buches. Und ich dachte, oh. Aber muss das sein? Das ist zwar was Schönes und ich freue mich darüber, ja, aber ja. Es ist ja auch etwas, was wir als Papa und Sohn ja eigentlich gar nicht so brauchen. Klar ist das toll und toll ist auch, dass das ein krasser Spiegel-Bestseller geworden ist, etc., etc., aber wir sind hier gerade auch in einer anderen Dynamik.
Privat.
Und es war
wieder so, peinlich. Es wird so Druck aufgebaut.
Genau,
ne?
Genau. Es war ihr peinlich, es war mir sehr unangenehm, weil so, das Buch ist ja ultra privat und es war, glaube ich, ihr peinlich, mich dann zu treffen oder unangenehm und das so zu wissen, dass sie in meinem Tagebuch gelesen hat.
Du. Aber du hast es eine wunderbare Überleitung, weil dein Buch Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Das ist seit Anfang Februar raus und ist ein großer Erfolg geworden. Und erste Frage zu diesem Komplex, warum ist es für dich und für uns alle so wichtig, dass wir alle Gefühle zulassen, nicht nur die positiven? Weil das ist ja das, was wir Menschen, glaube ich, in uns drin haben. Wir möchten gerne was Tolles spüren. Wenn man glücklich ist, ist das das größte, erstrebenswerteste Ziel auf der Welt. Aber warum sind auch negative Gefühle wichtig und warum wichtig, die zuzulassen?
Genau, ich unterteile mal gerne in angenehme und unangenehme Gefühle.
So, genau, das kann man. Weil, hört sich nicht ganz so fies an.
Ja, also wer möchte schon Negatives in seinem Leben?
Stimmt,
aber
ja.
Die Empfindungen sind halt tierisch unangenehm. Ne? Jedes Gefühl hat eigentlich eine Botschaft für uns. Und das ist manchmal eine Botschaft aus der Vergangenheit und manchmal ist es eine Botschaft aus der Gegenwart. Und die würden wir verpassen, wenn wir diese Gefühle nicht wahrnehmen. Und außerdem, wenn wir bestimmte Gefühle nicht zulassen, dann funktioniert die Sprache mit uns selber und das Miteinander nicht, weil wir bestimmte Informationen verpassen. Hm. Wenn ich keine Traurigkeit ertrage, und das war lange in meinem Leben so, kann ich es auch nicht ertragen, wenn mein Gegenüber traurig ist. Muss ich entweder einen Spruch machen, einen Ratschlag geben und zerstöre in dem Moment Beziehung. Und ich muss auch immer Situationen ausweichen, wo es potenziell traurig werden könnte. Oder wenn ich keine Angst haben kann, darf, mir das erlaube. Wenn ich Angst vor der Angst habe, dann muss ich der Situation immer ausweichen. Dann kann ich nichts machen, wo ich Angst habe. Hm. Und wenn wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, wenn wir lernen, nicht immer sofort darauf reagieren zu müssen. Das heißt nämlich auch nicht, gefühlsduselig zu werden und uns, ich fühle das gerade so, ich muss da jetzt hin.
Gibt's ja auch so ein paar Persönchen,
genau.
Die das extrem zelebrieren.
Total. Und klar ist das in manchen Aspekten auch gut, das gehört zum Leben dazu, ne? Wenn wir auf einer Party sind, uns einfach so von dem Jum mitnehmen zu lassen. Aber manchmal führt es auch zu Reaktionen, die extrem ungesund sind für uns und für andere Menschen. Hm. Und das gilt es zu vermeiden. Und dafür brauche ich meine Gefühle, beziehungsweise auch die Bereitschaft. Ich nenne es Gefühlsbereitschaft.
Würdest du denn sagen, dass es tatsächlich ungesund ist oder sogar krank machen kann, wenn Menschen auf Dauer Gefühle unterdrücken? Also generell, es muss ja gar nicht nur die unangenehmen Gefühle, sondern generell so gefühlskühle, gefühlskalte Menschen. Ist das ungesund oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich zu pauschal? Jeder Mensch ist ja anders und jeder hat ein anderes dickes Fell und kann mehr wegstecken.
Ja, also auf der nicht pathologischen Ebene ist es zumindest so, dass wir sehen, dass es dazu führt, dass wir auf Abstand mit dem Leben sind. Mein Gefühl, meine Emotionen sind ja letzten Endes die Verbindung zu allem, was uns umgibt, im Zwischenmenschlichen, aber auch in der Verbindung zu mir selbst und in der Verbindung zu der Welt, zu den Dingen, die ich erlebe. Und wenn wir mit so einem dicken Fell, wie du es nennst, durch die Gegend laufen, dann ist unsere Membran nicht so durchlässig und wir leben nicht in der gleichen Lebendigkeit. Aber es ist auch assoziiert mit vielen psychologischen Problemen oder Krankheiten, gar zum Beispiel bis hin zu Depressionen. Ne? Ja. Und bei Depressiven ist es ja häufig so, dass sie nicht berichten, sich nicht die ganze Zeit traurig zu fühlen, sondern dass sie gar nichts mehr fühlen. Und das ist häufig auch ganz, ganz belastend und schrecklich, ne? Dass du eigentlich, wenn du die komplette Anbindung zu deinen Gefühlen verloren hast, die Anbindung zum Leben verlierst.
Ich muss jetzt mal kurz einfügen für die Hörerinnen und Hörer, dass ich natürlich dir jetzt auch viele Fragen stelle, die du auch in deinem Buch ausführlich beantwortest. Aber da ich ja nicht das ganze Buch mit dir durchgehen kann, gestatte mir, dass du Fragen jetzt bekommst von mir, wo klar ist, dass man das auch nachlesen kann. Wann ist dir denn das erste Mal klar geworden, dass du ein Gefühlsverweigerer bist, weil das warst du viele Jahre lang. Und das ist ja auch eine Motivation, glaube ich, gewesen für viele Dinge in deinem Leben, das aufzuarbeiten. Wann ist das erste Mal bei dir der Groschen gefallen, dass dir das bewusst wurde?
Ich glaube, angeklungen hat es immer schon mal wieder in der Vergangenheit, vielleicht sogar mit Anfang 20, dass mir Menschen gesagt haben, so, ey, das musst du doch einfach fühlen. Und ich habe gemerkt, ja, Freude und Wut konnte ich sehr, sehr gut fühlen, aber so Traurigkeit und Angst, das konnte ich manchmal gar nicht so richtig zulassen, sehen, überhaupt wahrnehmen, wie als ob mir da eine Verbindung gefehlt hat. Und ich glaube, es hat auch zu dem geführt, dass ich nie so richtig tief in Beziehungen war, ne? Weil dafür brauchen wir unsere Verletzlichkeiten, ne? Dafür brauchen wir all diese Gefühle, die uns in Anführungsstrichen schwach fühlen lassen. Und so richtig zutage gekommen ist es, als ich mich näher mit der Psychologie beschäftigt hatte. Und ich wusste irgendwann, ich möchte dafür einen Weg finden, das zu verändern in meinem Leben. Aber ich wusste die ganze Zeit auch eigentlich nicht wie, weil da sagen dir dann Leute, ja, das musst du fühlen. Und dann denkst du, ja,
habe ich gesagt, ne?
Ja, wie geht das? Okay, hört sich super an, würde ich gerne machen, aber es ist so wie, wenn du sagst, ja, du musst da den Berg runterfahren und dann 360er mit den Skiern springt, dreh dich einfach um die eigene Achse und dann lande wieder. Dann weißt du ja auch, okay, weiß ich trotzdem nicht, wie es geht.
Welches Gefühl ist von den angenehmen Gefühlen dein liebstes und von den unangenehmen das, was dich am meisten triggert oder vielleicht am meisten auch herausfordert? Ich glaube, schwierige Frage, wenn ich sie an mich selbst stellen würde, aber was fällt dir spontan ein? Was ist so das dein liebstes Gefühl und was ist dein Hate-Gefühl?
Ich glaube, mein Metagefühl zu Gefühlen, das eine einfache ist auf jeden Fall für mich nach wie vor die Freude. Ich bin total begeisterungsfähig. Ich merke, wenn so neue Projekte starten, wenn ich eine Idee habe. Ich hatte schon seit Kindheitstagen immer so ein kleines Buch, wo ich alles reingeschrieben habe. Hat mir neulich ein guter Kumpel von mir gesagt, dass ich das schon immer damals mitgeschleppt hatte, wo meine Ideen reingekommen sind, für die ich mich begeistert habe. Das ist was, was mir sehr leicht fiel über all die Jahre und immer noch sehr leicht fällt, womit ich auf jeden Fall ein Thema hatte und wo ich am Aufarbeiten bin und ich würde sagen, ganz gut auf der Reise vorangekommen, ist die Traurigkeit. Das zuzulassen, zu merken, okay, das geht mir jetzt gerade super krass nah. Und dann entsteht so ein wackeliges Gefühl in mir, als ob der Boden anfängt zu beben oder so rutschig wird. Und ja, also ich glaube, jeder kennt das manchmal, so ein Drücken auf der Brust, so eine Enge im Hals. Und da konnte ich lange nicht mit umgehen und merke aber trotzdem, dass es für mich ein wahnsinnig wichtiges Gefühl ist, weil es mich ja letzten Endes verbindet mit anderen Menschen.
Hast du denn nicht nur Ideen in diese Büchlein geschrieben, sondern auch mal Gedanken, die dich umgetrieben haben, die dich vielleicht inspiriert haben, aber auch belastet haben? Oder ging es wirklich nur darum, zu skizzieren, was in deinem Kopf an Ideen rumschwebt?
Tatsächlich war das sehr berufsbezogen. Also da waren, es gab ein paar Listen, ne? Ein paar Listen ist, was möchte ich für Fortbildung noch machen? Was habe ich für Ideen, die ich in die Welt bringen möchte? In welche Länder möchte ich mal reisen? Und was möchte ich an Sport ausprobieren? Darauf haben sie sich hauptsächlich beschränkt. Aber es gab auch so Sachen, die mich sehr berührt haben als Zitate und als Sachen, die für mich als Wahrheit reingeklickt sind. Ne? Kennst du ja vielleicht auch manchmal. Man hört etwas, denkt kurz darüber nach oder in dem Moment schon ertönt es in einem und jede Pore vibriert und man denkt sich, ja, stimmt, ich hatte es so noch nicht in Worte gefasst, aber da steckt eine tiefe Wahrheit drin und eröffnet mir eine neue, schärfere Brille auf die Welt.
Was mir jetzt gerade im Kopf rumschwebt, ich habe ja nun auch schon einige Gespräche geführt und habe teilweise so tolle Impulse von meinen Gästinnen bekommen, dass die manchmal Sachen gesagt haben, wo ich meinte, das muss ich auch ausprobieren. Aber das dann von der Idee auch umzusetzen, ist der nächste Schritt. Und das ist der Übergang nämlich zu meiner nächsten Frage. Dein Buch ist ja ein großer Appell an uns alle, dass wir Gefühle zulassen müssen. Aber das hinzukommen ist Arbeit, ist Übungssache. Und was ist da, ich weiß, auch wieder eine Frage, eine Antwort, die man dann kompromittieren muss, aber was ist da für dich ein ganz wichtiger Tool, dass wir anfangen können, das zu üben? Man muss ja mit kleinen Schritten anfangen, damit man was Großes daraus werden lassen kann. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Genauso wie mit der Umsetzung der tollen Inspiration, die ich dann immer nicht auf die Reihe kriege. Also
ja, aber du hast sie in deinem Bewusstsein.
Das ist so, ja.
wenn sich die Perspektive öffnet, dann kannst du viel leichter Möglichkeiten wahrnehmen, die dir zugespielt werden. Und manchmal sehen wir auf dem Weg unseres Lebens, weil wir die ganze Zeit 24/7 mit uns zusammen sind, unsere Veränderung nicht. Aber wenn du deine Version von heute mit der Version von vor 10 Jahren vergleichst, dann weißt du, dass du wahnsinnig Meter gemacht hast. Es ist so wie ein Kind, wenn wir das 3-4 Wochen nicht sehen, dann sehen wir, wow, das ist ja total gewachsen und hat einen totalen Sprung gemacht in der Entwicklung. Aber wenn wir das Kind sind, sehen wir es nicht.
Ja, aber es ist ein ganz interessanter Punkt, dass du sagst, dass wir teilweise das überhaupt nicht beobachten können, weil das so schleichend ist, diese Entwicklung, ja, ne, die wir durchlaufen. Aber vielleicht müsste man da mal Leute wieder treffen, die man lange aus den Augen verloren hat und dann mal so ein Feedback bekommen, ne, was sich vielleicht verändert hat oder so, dass man das merkt.
Und du kannst es in den Produkten, die du machst oder in den Podcasts und Sendungen, die du machst, ja auch selber machen. Ne? Ich meine, wie lange machst du diesen Podcast schon?
3 Jahre jetzt.
Hör dir mal die erste, zweite, dritte Folge an und du wirst merken, zu der Folge gibt es einen wahnsinnigen Wandel und eine Entwicklung. Und da hast du es schon. Und nochmal zu deiner Frage zurück, wie machen wir diese Schritte in der Umsetzung? Ich glaube, es ist immer wichtig, sich einen höheren Wert bewusst zu machen, wofür wir das machen. Ne? Warum ist uns das wichtig? Weil mir zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen sehr, sehr wichtig sind. Mir ist es wichtig, dass ich mit meinen Mitmenschen gut zurechtkomme. Mir ist es wichtig, eine Angebundenheit zu leben. Mir ist es wichtig, ein guter Vater zu sein, der emotional präsent ist. Mir ist es auch wichtig, ein gesundes Leben zu führen. Ja. Und das sind höhere Werte. Und wenn ich die mir bewusst mache, dann kann ich auch mal an einem regnerischen Tag rausgehen und joggen. Weil ich weiß, das ist mein höherer Wert. Dann kann ich auch mal, selbst wenn mir meine Tochter wahnsinnig auf den Sack geht, also jetzt die letzten Tage war es so, ich habe die letzten Nächte nicht so richtig gut geschlafen. Weil es ist
ja, hört man immer mal wieder.
Ja.
Lukas, du bist nicht der Einzige.
Ja, ne, ich meine, es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein.
Ich finde es auch cool, dass du sagst, dass auch mal die Kinder einem auf den Sack gehen können. Ist so.
Ja, total.
Ne? Also das ist ja Quatsch, immer zu sagen, ach, mein Schatz und so.
Ja, unbedingt, ne? Das ist einfach so. Und dann wollte sie halt im Arm schlafen, weil sie krank war. Und dann wirklich, wenn ich meinen Arm so weggezogen habe, der eingeschlafen war, schon und dann schläfst du halt so 2-3 Nächte nicht so richtig rund. Und trotzdem erinnere ich mich auch in solchen Momenten, ne, ich habe beides dann in mir. Ich bin irgendwie aufgelöst und bin auch bei mir und meinen Gefühlen. Das ist wichtig, dass man bei seinen eigenen Bedürfnissen und aber auch bei den Bedürfnissen des Kindes ist, dass man so eine Balance dahin kriegt. Das heißt auch, sich selber zu fühlen und auch sie zu fühlen. Und mein höherer Wert ist Familie. Und zu wissen in dem Moment, ja, das ist irgendwie eine schwierige Zeit jetzt für sie, aber es ist auch eine Zeit der Verbindung, wenn sie krank ist und ich da sein kann und die Zeit mit ihr verbringen kann. Irgendwie, wir verbringen 75% der Zeit mit unseren Kindern, bis sie 12 sind. Danach folgen nur noch 25%. Und das ist crazy.
Ich finde, Balance ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja auch immer wieder mal in Momenten der Vorwurf an Menschen, die sehr emotional sind. Du hast ja deine Gefühle überhaupt nicht im Griff. Reiß dich mal zusammen. Und es ist ja auch so, dass zu extreme Gefühle in einer funktionierenden Gesellschaft immer schwierig werden. Also da gibt es dann ja schon die Gefühle, die in der Safe Bubble einer Beziehung dann kommuniziert werden oder eben auch Gefühle, die in unserem Social Life auch mal ihren Weg bahnen. Wie schmal ist denn da für dich der Grad zwischen diesem, dass man schon auch Emotionen vielleicht in Alltagssituationen mal zulassen muss, aber eben auch nicht völlig ausflippt und dann sich wie so ein Derwisch benimmt und sagt, ja, aber mir wurde ja gesagt, ich soll meine Gefühle ausleben und kann jetzt hier rumproleten. Ne? Das ist natürlich so ein schmaler Grad.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne?
Ja.
Unsere Gefühle fühlen, das proklamiere ich ja, heißt nicht immer das machen, was uns unsere Gefühle sagen. Ne? Und es gibt natürlich berufliche Kontexte, es gibt bestimmte soziale Situationen, wo es nicht angebracht ist, direkt anzufangen zu weinen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir trotzdem das wahrnehmen, was in uns vorgeht dann. Weil nur so können wir uns entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Wenn uns nicht bewusst ist, was in uns passiert, dann können wir uns nicht entscheiden. Dann können wir diesen Raum zwischen Reiz, der von außen kommt und unsere Reaktion eben nicht betreten. Den hat Viktor Frankl mal aufgemacht und darum geht's eigentlich immer in der Therapie. Wir wollen diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten, weil das bedeutet Freiheit. Und der Schlüssel dazu ist unsere Gefühlsbereitschaft. Also ich sage, es ist ganz, ganz wichtig für sehr, sehr viele Menschen eher mehr zu fühlen wieder, mehr ins Gefühl zu kommen, auch mehr ins Mitgefühl zu gehen. Weil wenn ich mir unsere Gesellschaft so angucke, dann gibt's Bereiche, wo es ganz toll gelebt wird, das Mitgefühl, und wo ich wirklich den Hut ziehe vor Leuten. Ich werde oft gefragt, welche Menschen ich bewundere. Und das sind nicht irgendwelche Leute, die in den Medien ganz weit oben sind, sondern es sind häufig Leute, die ganz wenig Beachtung in unserer Gesellschaft finden. Ne? Eine Freundin von mir ist Lehrerin und die macht sich immer an den Kopf, wie sie diesen Unterricht für ihre Grundschülerinnen so gestaltet, dass auch der Letzte mitkommt, wie sie einen Weg findet. Und das macht sie sehr, sehr akribisch. Und ich denke mir so, wow, du trägst krass was zu unserer Gesellschaft bei. Du verbringst mit den Schülerinnen und Schülern so viel Zeit und packst so viel Herzblut da rein. Das finde ich bewundernswert und ich finde es ganz toll, dass sie nah an ihren Gefühlen dran ist. Und aus meiner Perspektive sollte das Thema Fühlen, Mitgefühl, Empathie viel früher in die schulischen Laufbahnen eingepflegt werden, weil ich glaube, es würde zu einer Veränderung unserer Gesellschaft führen.
Ist wichtiger denn je, weil nun kommt wieder dieses alter weißer Mann Geseufze von mir. Klar, Social Media ist auch eine Bereicherung und generell die Digitalisierung und Smartphones. Aber ich glaube, das Fehlen von Empathie, gerade bei jungen Menschen, kommt eben leider auch durch diese extreme zweite Welt in der Social Media Realität. Und dass eben vieles völlig nicht mehr so greifbar ist. Ne? Und auch so, was jetzt wirklich wehtut, wie weit man bei Gewalt gehen kann, das ist ja so ein bisschen außer Kontrolle. Nicht nur ein bisschen, es ist teilweise echt außer Kontrolle geraten. Und Empathie kann ihn dich unterstützen. Das ist so wichtig.
100%.
Aber es ist halt auch schwer. Ne? Wie willst du das? Das muss man ja vorleben, ne?
Und üben Impulse auch, ne? geben. Ne? Und üben im Sinne von soziale Interaktion leben. Und ich erlebe es immer häufiger im Urlaub, dass ich so am Tisch sitze, dann an den Nachbartisch gucke. Und ich war letztens erst auf Zypern und da war eine Family neben mir. Das war eine englische Family. Also auf jeden Fall haben sie perfektes Englisch mit entsprechenden Dialekt gesprochen. Und der erste Junge, der zweite Junge, der Papa, die Großeltern, alle an ihrem Handy für 2 Stunden. Ich habe immer wieder rüber geguckt, weil ich es nicht fassen konnte. Ich war auch bei Social Media im Sinne von, dass ich andere beobachtet habe. Und das war so ein ganzer Familienabend. Und da lernen wir natürlich keine Interaktion. Da beobachten wir das zwar immer am Modell, aber das, was uns auf Social Media vorgelebt wird, ist ja eine sehr extreme Ausprägung, weil die Leute wollen sehr viel Emotionen in kurze Zeit pressen. Das ist nicht das Natürliche. Und dieses Zwischenmenschliche, das lernen wir dann nicht, weil es uns in den tatsächlichen Übungssituationen abhanden gekommen.
Ja, eine Riesenbaustelle, aber wenn es noch mehr tolle Frauen und Männer gibt, ne, wie du hast diesen einen wunderbaren Fall schon eben erzählt, ne, dann kann man ja die Hoffnung noch aufrechterhalten, dass das sich alles wieder auch positiv, und ich glaube auch jede Bewegung hat eine Gegenbewegung und irgendwann wird auch dieser Social Media Wahn vielleicht auch mal wieder eine andere Weg einschlagen. Sind wir ja mal optimistisch. Es gibt ja immer den Battle zwischen Emotionen, zwischen Gefühlen, aber auch zwischen Ratio, also der Vernunft, dem Verstand. Inwieweit würdest du als Psychologe sagen, sollte man da versuchen, die Waage zu halten? Oder wann ist vielleicht es schlauer, auf die Ratio zu hören und wann sollte man auf seine Gefühle mehr hören? Das ist ja auch mal so eine Gretchenfrage, glaube ich, in vielen Momenten.
Also ich glaube, man kann eine generelle Richtung einschlagen, wenn man jemand ist, der immer alles aus dem Bauch heraus entscheidet und öfter auf die Schnauze fliegt, dann kann man sagen, hey, vielleicht wäre es an der Zeit, ein bisschen mehr den Verstand einzuschalten. Und dann gibt es Leute, die sind sehr, sehr verkopft und wollen alles 1000-mal überdenken und durchdenken und handeln auch häufig aus der Angst heraus, möglichst keine Fehler zu machen. Das ist meistens schon der größte Fehler. Und denen kann man raten, spür mal in dich rein und guck, was dir dein erster Impuls sagt. Und generell glaube ich, dass beides Hand in Hand arbeiten kann, ne? Seine Gefühle wahrzunehmen und dann mit Hilfe seines Verstandes mitzuentscheiden, ne? Ich kann ja ganz, ganz starkes Gefühl zu einer Sache zu haben und dann trotzdem kurz innehalten und mich fragen, ist das jetzt aus einer dritten Perspektive, glaube ich, die beste Entscheidung? Und dann eine Entscheidung treffen. Also es ist eine Mischung.
Ja, und auch da wahrscheinlich alles Übungssache. Also das ist eben die Leistung, die man selbst auch dann sich auferlegen muss, dass man daran arbeitet. Weil du schreibst auch in deinem Buch, dass wir nicht nur die Darsteller unseres Lebens sind, sondern auch die Regisseure. Sprich, um Gefühle zuzulassen, um sie zu spüren, bedarf es vor allem Übung, aber eben auch Achtsamkeit. Da ist die Frage an dich, wie wir das schaffen können, mit dieser wichtigen Achtsamkeit durch unser Leben zu gehen, weil Achtsamkeit nicht nur gegenüber uns selbst, natürlich auch gegenüber anderen Menschen, aber ich finde, das ist ein sehr schönes Wort neben Empathie, die Achtsamkeit.
Ja.
Was hast du da für einen Tipp, wie man da anfangen kann, das Bewusstsein für Achtsamkeit zu erzeugen, dass man innehält mal in seinem Alltag und da?
Ja, ist eine große Frage.
Ich weiß, da könnte man jetzt eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen, aber es ist
eine wichtige Frage.
Es ist natürlich, deswegen, also es ist eigentlich, könnten wir hier eine 3-Stunden-Folge machen, weil ich habe in der Vorbereitung gesagt, Mist, das ist so spannend, so dankbar, man kann mit Lukas da in so spannende Themen eintauchen, deswegen bitte muss ich schon mal verzeihen, wenn es ist natürlich jetzt immer nur so ein bisschen häppchenweise, aber es sind halt so viele spannende Bereiche. Und
also eine wichtige Frage und zwar Achtsamkeit ist ja auch so ein bisschen zum Modebegriff geworden über die letzten
Jahrzehnte in jedem Top-Manager-Buch steht, dass man achtsamer werden soll. Aber wofür ist die Achtsamkeit eigentlich da? Damit man mitbekommt, was im Hier und Jetzt passiert. Das Gegenteil davon ist die ganze Zeit die Ablenkung. Ne? Das Gegenteil davon ist die Familie, die ich im Zypernurlaub an dem Nachbartisch erlebt habe.
Sozialstudien gemacht hast in einem Real Life.
Und ich meine, wir beobachten ja, dass auch bei uns selber, gibt es einen freien Moment, gibt es eine freie Minute, denken wir, wir haben irgendwas Wichtiges in unserem Handy zu erledigen. Und meistens sind wir gar nicht so auf so wichtigen Pfaden unterwegs. Das heißt, ich würde dazu anhalten, mehr Momente der Stille zuzulassen in unserem Alltag, mehr Momente, wo wir eben nicht Multitasking betreiben, sondern wenn wir einen Spaziergang machen, machen wir einen Spaziergang. Mhm. Mehr diese Momente auch suchen, dass wir sagen, hey, heute nehme ich mal nicht vielleicht die stressige Bahn auf dem Weg nach Hause, vielleicht kann ich auch eine Station laufen. Und klar kostet uns das vielleicht eine halbe Stunde mehr, die wir dann am Abend mit irgendwas anderem füllen würden. Aber gibt es das, dass ich mir diese Zeit für mich gönne? Also diese bewusste Entschleunigung. Und das wird am Anfang sehr, sehr unangenehm sein, weil unser Hirn ist ja so gestrickt, dass es immer mehr will und füttern und füttern, füttern. Und wenn wir auch in dieser Überbelastung sind, dann denken wir manchmal am Abend, ich bin jetzt noch eine halbe Stunde irgendwie auf Social Media, um ein bisschen runterzukommen. Aber wir kommen da nicht runter. Die Waschmaschine dreht sich weiter. Und das bewusst aufzusuchen, dazu würde ich einladen.
Aber das ist, glaube ich, für verschiedene Generationen verschieden hart, diese Herausforderung, weil ich glaube, also ich bin noch mal ein bisschen älter als du und bin nicht wirklich nicht digital sozialisiert worden. Das ist ein großer Vorteil, weil ich habe auch schon Suchtfaktoren, gar keine Frage. Also ich ertappe mich auch, dass ich permanent dieses scheiß Smartphone in der Hand habe, wo ich denke, ich kann da niemanden als 15-Jährigen Vorwurf machen. Aber ich glaube, für die muss es doch die Hölle sein, wenn man denen sagt, hör mal zu, das ist auch was Tolles, wenn du das Smartphone jetzt mal für eine Stunde ausstellst. Einfach mal deine Umwelt wahrnimmst und einfach mal das Leben ein bisschen spürst. Die gucken dich an und denken, was will der denn von mir? Weißt du, was würdest du denn diesen jungen Menschen raten? Das ist
ja, also ich würde auf jeden Fall dazu einladen, Erlebnisse zu machen, wo man wirklich ohne digitale Hilfsmittel unterwegs ist. Ne? Gibt es da so einen Familienurlaub, wo man sagt, hey Leute, wir lassen alles mal im Auto oder wir lassen alles sogar zu Hause und nehmen nur das Navigationsgerät mit. Also wirklich mal eine Periode zu erleben, die so extrem ist. Ich hatte es das letzte Mal 3 Wochen nicht digital, tatsächlich ist es schon länger her, auf Grönland. Da waren wir in einem Gebiet von Grönland, wo es keinen Empfang gab. Und das war wirklich merkwürdig die ersten Tage, nicht irgendwie erreichbar zu sein, nicht zu sehen, was gerade passiert. Und dann trotzdem sehr, sehr heilsam, weil ich das erste Mal wieder seit Jahren ohne Ablenkungsgedanken schon allein ganz tief ein Buch gelesen habe. Und da war es so, dass ich dachte so, wow, wie fesselnd ist dieses Buch. Und das war nicht, weil das Buch so wahnsinnig fesselnd war, sondern weil ich das erste Mal wieder wie durchgereinigt war und da tiefer einsteigen konnte. Und das war sehr, sehr schön zu erleben. Und ja, das ist irgendwann eine bewusste Entscheidung. Und das ist natürlich auch was wir als Eltern setzen können in der Erziehung unserer Kinder. Wie leben wir es vor? Und was erlauben wir auch unseren Kindern, ohne dabei, ne, ey, wir leben einfach in einer digitalisierten Gesellschaft und wir sind auch gerade im digitalen Medium unterwegs.
Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich sag ja auch, das ist was Tolles, aber, ne, kommt immer dazu.
Genau. Also es hat seine Chancen und seine Gefahren und ich glaube, ein verantwortungsvoller Umgang, das muss es geben und in der Schule darf es auch mehr Medienbewusstsein geben. Ich glaube, das sind auch Fächer, die noch angebracht und noch wichtiger denn je werden.
Ich schätze dich als sehr, sehr optimistischen, positiven Menschen an, aber hast du manchmal die Sorge, dass wir bald auch Entzugskliniken für Social Media Junkies haben, weil also das wird ja, Sucht wird ja tatsächlich mehr. Ne? Und nochmal, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich merke, nimm das Ding jetzt mal aus und geh raus aus TikTok. Das ist doch Wahnsinn, dass du jetzt hier schon eine halbe Stunde in diesem Strudel bist.
Ja, bestimmte Süchte sind auch schon im DCM und im ICD-10 klassifiziert, die mit digitalen Medien zu tun haben. Das heißt, wir kommen dahin und wir müssen immer sehen, das hat so eine gewisse Verzögerung, weil das alles klassifiziert werden muss. Das heißt, das sind Süchte, die schon Krankheitswert haben, dass Leute ihr Leben nicht mehr wirklich auf die Reihe kriegen. Und das hat man manchmal bei Menschen, die zum Beispiel computerspielsüchtig sind, dass sie das Haus nicht mehr verlassen. Manche verdienen damit auch viel Geld, das darf man auch nicht vergessen. Und für die wird das Leben dann ein bisschen leichter im Sinne von, die können sich dann die ganze Zeit Essen bestellen und brauchen das Haus auch wirklich nicht mehr verlassen. Aber es kann zu sozialer Verwahrlosung führen. Insgesamt, ich blicke irgendwie immer recht positiv ins Leben. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, könnte auch eine gewisse Naivität sein, aber ich sehe auch so viel Schönes und ich weiß, unser Gehirn ist eher darauf ausgelegt, die negativen Seiten zu sehen, weil das ist unsere evolutionäre Vergangenheit. Das hat uns damals geholfen zu überleben. Wenn wir bestimmte Dinge übersehen hätten, die nicht so positiv für uns gewesen wären, hätten wir eben nicht überlebt. Und deshalb ist das ein Mechanismus des Gehirns, der einen Selektionsvorteil hatte.
Ist es dann auch tatsächlich so, dass die meisten Menschen pro Tag mehr negative Gefühle haben oder unangenehmer als angenehmer? Oder ist das ein Vorurteil?
Also ich glaube, es gibt so ein Gesamtgefühl an Lebenszufriedenheit und das ist so eine Baseline. Aber schon allein, wenn du dir anguckst, wie viele angenehme Gefühle gibt es und wie viele unangenehme, dann muss man leider feststellen, es gibt mehr unangenehme Gefühle.
Das ist tatsächlich so. Ja. Vor allem, aber ich sag mal, Grundgefühle gibt es 5 oder 7, da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Da gibt es ja verschiedene Theorien, oder? Also
genau.
Also klar, wir kennen alle Angst, Freude, Trauer, Wut, aber es gibt ja auch Furcht, Verachtung, Überraschung, Glück, Einsamkeit. Was sind denn so die psychologischen Grundgefühle nochmal kurz für den Laien wie mich?
Ja, also es kommt darauf an, welche Schule du verfolgst.
Also
ne?
Tatsächlich unterschiedlich.
Und ich habe mich eben für 7 Gefühle entschieden. Also ich muss nochmal nachrechnen, ich hoffe, das stimmt jetzt für 7 Gefühle, weil es für mich die relevantesten waren fürs Leben. Aber natürlich gibt es auch Ekel und es gibt sehr, sehr viel. Und ich glaube, man kann tiefer und tiefer und tiefer eintauchen. Mir war es ganz, ganz wichtig, eine Basis zu schaffen, von der wir anfangen, uns selber zu verstehen. Mir war es wichtig, einen Floß zu kreieren, mit dem ich losfahren kann. Und mir war es vor allem auch wichtig, Situationen zu schaffen, wo du dich identifizieren kannst, wo du das selber erleben kannst. Ich sage immer, Emotionen, wenn du mal an deine Erinnerung aus der Vergangenheit denkst, dann waren es immer Emotionen, die sie kreiert haben. Das ist der Stift unserer Erinnerung. Und ja, das ist so mein Blick darauf, ne? Und klar gibt's verschiedene Schulen. Du könntest jetzt wahrscheinlich in manchen Schulen 7 aufmachen, in manchen 5, in manchen 9, dann gibt's 12, also je nachdem.
Ich habe das so verstanden, dass einer deiner vielen schönen Leitsätze ist, dass jeder Mensch gut und wertvoll ist, ist richtig. Ne? Also du hast erstmal diese schöne, positive Grundeinstellung allen Menschen gegenüber. In der Realität ist es aber nicht immer so einfach, lieber Lukas. Also ich finde schon, dass es Menschen gibt, die arm mit Ohren sind. Trittst du denn trotzdem immer erstmal mit so einem grundpositiven Gefühl jedem Menschen gegenüber, als, selbst wenn schon die Körpersprache erst negativ ist? Und man hat ja immer schon so ein Grundgefühl und denkt sich, was sind das für einer? Und das könnte irgendwie nicht so angenehm werden. Wie ist das? Bist du da grundentspannt und grundpositiv oder ertappst du dich auch mal, dass du Leute vorverurteilst?
Letzteres.
Ja. Also. Unerhört, Lukas. Ich bin schockiert. Nein, ich meine, das also ist so menschlich, ne?
Total. Also, ich habe erstmal einen humanistischen Blick, würde ich sagen, dass wenn du dir anguckst, welche Sozialisierungserfahrungen Menschen gemacht haben, in unterschiedlichen Kontexten aufgewachsen sind, wie wärst du geworden, wenn du da, ne? aufgewachsen bist. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass jeder auch eine Eigenverantwortung hat für das, wie er in der Welt ist. Du und ich bin ein Mensch, der in Berlin-Kreuzberg lebt und da begegnet dir auch viel, wo du ganz klar dich abgrenzen musst und auch relativ schnell, weil sonst gerätst du in Situationen, die ungesund sind. Und das würde ich sagen, kann ich auch aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, mein ganzes Leben, auch in dieser Stadt hier, ne, zu wohnen und zu leben.
Muss man manchmal auch, it's a jungle out there, ne? Man muss ja, auch mal, also, nicht immer nur
genau, also,
lieb und nett sein.
Einfaches Beispiel, ne, bei mir im Haus, weil es eine relativ verdruckte Gegend ist, gibt's immer mal wieder Menschen, die Suchtprobleme haben, die sich im Haus einen Schuss setzen. Und das ist sehr unangenehm, wenn da irgendwie hinten Spielplatz ist bei mir im Haus, das Spielhaus, das Trampolin und all das. Und dann meint da irgendjemand, sein Spritzbesteck ausrollen zu müssen. Ich sag bewusst nicht mehr Junkie, weil kein Mensch ist ein Müllmensch. Ich sehe natürlich die Historie auch ein Stück weit und kein Mensch wird süchtig, nur weil er denkt, das ist so geil, sondern meistens ein Schmerzbetäuben, diese Substanzen zu nehmen. Und trotzdem weiß ich ganz klar, dem muss ich eine Grenze setzen und sage ihm, hey, hier leben Kinder, du hast jetzt ungefähr 10 Sekunden rauszugehen und ich gehe kurz weg und danach zähle ich runter. Also trotzdem braucht es das andere.
Klar. Aber gibt's denn auch mal Momente, wo du tatsächlich auch zum Misanthropen werden kannst? Also, oder ist das gegen deine Natur? Also, weil ich ertappe mich, dass ich eigentlich auch jeden Menschen erstmal gerne haben möchte oder ich möchte, dass das sich irgendwie alle Menschen verstehen, aber man macht manchmal so komische Erfahrungen, dass man sich sagt, oh, manchmal gehen mir Menschen echt auf den
Ja, Sack. Also ich merke, dass ich unterschiedlich auf Menschen reagiere, je nachdem, wie viel Fülle oder Enge ich in mir habe. Ne? Es gibt einfach Tage, da bin ich selber total gestresst. Gestern war so ein Tag, wo ich ein paar unausgeschlafene Nächte hatte und meine Mutter hat mich angerufen und meinte so, ach, wollt ihr heute nicht zu mir kommen? Ne? Die kommt einmal die Woche und unterstützt uns als Familie und es ist wahnsinnig schön, auch die Super. Beziehung zwischen meiner Tochter und ihr zu sehen. Und dann hat sie so mir eine ellenlange Sprachnachricht auch gesprochen. Ich so, Mama, ich habe heute einfach eine super kurze Lunte. Es wäre toll, wenn du wie gewohnt vorbeikommen könntest. Das wäre schön, wenn du uns da unterstützt. Wenn es heute bei dir nicht passt, verstehe ich es auch gut. Aber ich bin heute einfach so krass an meiner Grenze. Kann ich dir später auch nochmal in Ruhe erzählen, aber es geht heute nicht. Und so eine Art Tage erlebe ich auch. Und da reagiere ich auf mein Umfeld einfach anders. Ich merke, es ist wahnsinnig wertvoll, sich auch in solchen Tagen mitzuteilen. Und mal kurz, hey Leute im Büro, ne? Und ich bin der Chef, das muss man auch sagen. Da ist es vielleicht ein bisschen leichter zu sagen, ich hatte zwei schlaflose Nächte. Wenn ich heute irgendwie komisch reagiere, nehmt es bitte nicht persönlich. Ich gebe mir Mühe und ja, danke, dass ihr hier seid und eure Lebenszeit hier einsetzt. Das muss man auch immer sagen bei MitarbeiterInnen. Ne?
Wie herausfordernd oder auch wie schmerzhaft war es zuweilen für den Schreibprozess, für dein Buch Fühl dich ganz auch in deine Vergangenheit nochmal einzutauchen? Weil nochmal zur Erinnerung, du hast ja längere Zeit zu den Gefühlsverweigerern gehört. Das ist dann eine schöne Reise gewesen und du hast das inzwischen längst gelernt. Aber war das manchmal richtig krass oder war es ein Flow? Also ging es dann doch relativ leicht, dieses Schreiben? Weil es ja doch sehr, sehr persönlich ist, das Buch, ja, wo du sehr viel von dir preisgibst.
Also ich höre nur ganz, ganz wenig Autoren, die sagen, sie setzen sich hin und es fließt einfach so und es ist ein ganz leichter Prozess. Bei mir war es das nicht. Also bei mir war es ein sehr krasser Fleißprozess, mir auch zeitliche Rahmen zu setzen und es war ein sehr, sehr emotionaler Prozess, also in bestimmte Kindheitserinnerungen zu gehen, wie ich sehr lange im Schwitzkasten meines Stiefvaters oder dem Freund meiner Mutter gehalten wurde, also so sehr krasse Sachen, die ich eigentlich so ein bisschen beiseite geschoben hatte und denen ich gar nicht so viel Bedeutung zugeschrieben hatte, als ich da mal wirklich eingetaucht bin im Schreiben. Und Schreiben ist dann ein wahnsinnig heilsamer Prozess, kamen diese ganzen Gefühle wieder hoch und ich war das erste Mal da und präsent dafür und konnte diese Gefühle auch halten. Das hat viel verändert und es war kein einfacher, kein leichter, aber ein sehr heilsamer Prozess.
Und musstest du manchmal auch dann das bewusst stoppen? Weil klar, du sagst, das ist nie so, dass es irgendwie in einem mehreren Sessions so aus einem rausfließt. Das ist auch mal mit einer Blockade verbunden. Aber gab es auch mal Momente, wo es dir dann auch wichtig war, das erstmal sacken zu lassen, weil eben so viel hochkam?
Dadurch, dass ich es alles in einzelne Kapitel eingeteilt habe, waren es so Häppchen, die für mich auch ganz gut zu konsumieren waren. Ich mache ja immer einen Wechsel aus eigener Geschichte und psychologischer Theorie plus Werkzeug, was ich an die Hand gebe. Und genau das konnte ich mir selber im Schreibprozess geben. Das heißt, ich konnte dieses Werkzeug, was ich anderen an die Hand gebe, auch für mich selber anwenden. Und deshalb war es so, dass ich mir immer genau richtig viel auf den Teller getan habe, auch wenn es manchmal ein ganz schöner Brocken war.
Du hast über deine Nahtoderfahrungen ausführlich im Buch geschrieben. Du hast auch schon in vielen Interviews jetzt dazu was erzählt, aber trotzdem finde ich es wichtig, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja das auch mit der Hauptauslöser, dass du jetzt gesagt hast, ich schreibe dieses Buch, richtig? Oder waren das mehrere Faktoren, die dich dazu geführt haben, das zu machen?
Also ich würde sagen, diese Erfahrung hat definiert, was ich im Buch schreibe. Der Buchvertrag stand tatsächlich schon davor,
okay.
Aber es war wie eine übermenschliche Fügung, wie es alles gekommen ist. Ich wusste irgendwann, ich hatte mehrere Angebote, ein Buch zu schreiben und irgendwann hat das mit dem Verlag Trümmer Knauer ist dann letzten Endes geworden, total gepasst, weil es mit den Menschen, die dort arbeiten, total gepasst haben. Kennst du ja auch wahrscheinlich, manchmal klickt das einfach so, ne? Und man denkt, manchmal, ey, das passt hier, das float auf total eine ganz bestimmte Art und Weise. Man fühlt sich ernst genommen, man fühlt sich wahrgenommen, ist irgendwie ein unterstützendes Umfeld und da war das einfach so. Und das mit dem Unfall ist dann passiert. Ich hätte eigentlich schon anfangen müssen zu schreiben, bam, dann kam der Unfall und dann wusste ich, okay, das ist jetzt hier der Startpunkt.
Du hast es schon mehrfach erzählt, aber magst du nochmal, es war Südafrika, ein Gleitunfall und du hast tatsächlich das Gefühl gehabt, das war es jetzt. Du hast schon innerlich mit deinem Leben abgeschlossen, weil du dachtest, das werde ich nicht überleben. Und es war auch du hast einen Schutzengel gehabt, muss man sagen.
Ja, vielleicht auch zwei oder drei.
Ja, ja.
Also ich bin nicht so ein guter Kiter und ich habe mir deshalb extra Kite-Unterricht genommen . Ich liebe Brettsportarten, Surfen, Snowboarden, Skaten, mache ich eigentlich alles. Und Kiten war so ein Ding, was immer so ein bisschen stiefmütterlich war, aber Südafrika ist einer der Kitespots der Welt und ich bin auch an einem Weltklasse-Kitespot da gefahren. Das heißt große Welle, sehr viel Wind und wer schon mal so ein Kite irgendwie in seinem Trapez hatte, der weiß, wie viel Druck auf diesem Schirm ist. Es ist so, als ob man einen riesigen Drachen steuert. Total. Und ich bin ein paar Mal hin und her gefahren und der Kite-Lehrer meinte, ah ja, klappt ja alles super, ist sicher. Dann ist der Kite abgestürzt, was normal ist. Und der Kite-Lehrer hat ihn wieder in die Hand genommen. Das ist direkt am Strand passiert. Ich habe nicht so genau darauf geachtet. Ich war so voller Adrenalin und habe ihm einfach einen Daumen nach oben gegeben und gesagt, starte den Kite wieder durch. In dem Moment, wo der Kite seine Hände verlassen hatte, habe ich gemerkt, dass er für mich unkontrollierbar ist. Der ist einfach gen Himmel geschossen und ich wurde wie an einer Zwille von einem Riesen in die Luft geschossen. Und da gab es keinen, ich bleib jetzt hier standhaft am Boden. Es war einfach so, als ob ich weggeschleudert werde. Und ich hatte realisiert dann, dass die Leinen verknotet waren. Und es hat für mich den Kite in dem Moment unkontrollierbar gemacht. Und ich war auf einmal 10 Meter über dem Boden. Und es kam das tiefste Gefühl der Angst, Ohnmacht. Wer schon so eine tiefe Ohnmacht gefühlt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Es ist so, als ob man sich auflöst. Man ist einfach sprichwörtlich ohne Macht. Eine tiefe Überraschung in mir gehabt, wow, das ist jetzt vorbei. So schnell geht das? Weil wir leben alle mit dem Gefühl der Unendlichkeit. Wir leben alle mit diesem Gefühl, wir haben ewig Zeit. Aber wenn du dieses Erlebnis hast, dann realisierst du auf einmal so, bam, jetzt ist es vorbei. Und das war auch tief überraschend. Und gleichzeitig habe ich eine Dankbarkeit in mir gespürt, dass ich dachte so, ich durfte ganz schön viel machen in diesem Leben und im wieder selben Augenblick eine tiefe Traurigkeit dafür, dass ich nicht länger meine Tochter begleiten darf. Und in dieser Traurigkeit ging es zu Boden. Ich bin mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeknallt und dann war alles schwarz. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, als der Krankenwagen mich abgeholt hat, als ich im Krankenwagen lag und ins MRT gefahren wurde, weil man wusste nicht, ob mein Genick gebrochen ist, habe ich mich einfach gefragt, so was hätte ich denn anders gemacht, wenn ich an dem Tag hier in Südafrika verstorben wäre. Und wir haben es ganz häufig, dass wir so wirklich wichtige Themen im Leben so beiseite schieben und sagen, nee, es ist noch nicht an der Zeit und ich mache jetzt mal das und das und das, weil es natürlich häufig mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Aber da wusste ich, ich möchte es nicht mehr aufschieben.
Ist denn seit dieser doch sehr prägenden und nachhallenden Erfahrung bei dir auch so ein anderes Bewusstsein für die eigene Verletzlichkeit des Körpers, aber eben auch für die Verletzlichkeit des Lebens und auch die eigene Endlichkeit, weil du hast es schon auf den Punkt gebracht, wenn man 20 ist, dann ist man unkaputtbar, man wird immer jung bleiben, man ist nie irgendwie alt, dann merkt man irgendwann, oh, jetzt bist du auch schon über 40. Das sind ja so Steps. Ist das auch so ein Reset für dich gewesen, dass du das Leben auch nochmal ganz anders betrachtest? Es ist natürlich auch ein bisschen Klischee, ne, dass man nach so einer Erfahrung dann sagt, ja, und ich habe mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, aber es ist ja auch eine logische Schlussfolgerung.
Ja, also fühle ich mich verwundbarer heute, wenn du sowas überlebst und alle Ärzte dir sagen, dass sie nicht wissen, wie das vonstatten gegangen ist, fühlst du dich auf der einen Seite verwundbarer, aber auf der anderen Seite auch unverwundbar.
Logisch. Ist dann natürlich auch irgendwie cool. Und du hast ja auch keine Schäden, das ist ja alles.
Also ich habe immer manchmal noch so einen pochenden Schmerz im Nacken.
Du hast jetzt nicht irgendwie eine Dauer, es gibt ja Leute, die dann irgendwie ihren Arm nicht mehr richtig bewegen können oder irgendwie dauerhaft hinken oder was der Geier was. Ne?
Ich werde auch demnächst wieder kiten. Ne?
Und guck mal. Also das ist kein Traumata jetzt bei dir, ne? Also das,
ich würde sagen, dass Spuren hinterlassen sind, ne? Dieser Ruck, dieser krasse. Den habe ich manchmal noch, wenn ich einschlafe am ganzen Körper, so dass es, ich bin kurz vorm Einschlafen und dann habe ich wieder dieser erste Ruck, der kam. Aber es hat mir ein anderes Bewusstsein in jedem Fall geschaffen, dass ich nicht mehr Dinge auf morgen verschieben möchte, sondern die ganz kleinen Sachen, die wirklich viel verändern. Du hattest ja vorhin nach diesem schweren Veränderungsprozess gefragt. Ja, der ist schwer, aber der passiert in so vielen kleinen Schritten, wo wir uns immer wieder neu entscheiden können. Und manchmal, wenn wir vom Weg abkommen, denken wir so, ah, jetzt haben wir es verkackt, jetzt lohnt sich's nicht mehr. Aber das sind eigentlich die Momente, wo es sich entscheidet, weil jeder scheitert, jeder kommt vom Pfad ab, jeder macht manchmal keinen Sport mehr, jeder ernährt sich irgendwie mal ungesund, jeder trinkt mal einen über den Durst, jeder macht mal das oder das oder das. Das viel, viel Wichtigere ist, wie häufig schaffen wir es, wieder auf unseren Pfad zu kommen. Und das gelingt mir immer besser.
Aber dieses doch unschöne Gefühl und die unschöne Wahrheit, dass wir eben alle endlich sind, dass unser Leben eben nicht unendlich ist, ist das für dich eine Sache, die jetzt bei dir angekommen ist oder verdrängt man das? Weil das ist auch so menschlich. Man will nicht immer daran denken, dass man irgendwann auch nicht mehr ist. Vor allem, wenn man dann auch Papa ist. Aber wie ist denn da dein Ist-Zustand heute?
Der beides. Entwicklung? Ne? Ich würde sagen, im Alltag ist es nicht immer präsent. Ich denke mir jetzt nicht in jedem Moment.
Das wäre ja auch fatal.
Lukas, du bist vergänglich, wie alle anderen auch hier im Raum.
Wenn du Pech hast, dann bist du morgen schon von einem Bus überrollt. Ne?
Genau. Also so ist es nicht. Aber es ist doch ein anderes Bewusstsein für Zeit in mein Leben gekommen. Und das hat für tiefere Beziehungen gesorgt vor allem. Ne? Also ein einfaches Beispiel ist, dass ich sehr lange meine Mutter emotional nicht so richtig an mich ranlassen konnte und das immer mit Witzen gemanagt habe, sie auf Abstand zu halten. Immer so einen lustigen Spruch, sie mal veräppelt etc. Aber eigentlich habe ich dadurch immer Beziehung verhindert. Und das muss ich heute nicht mehr machen, weil ich weiß, welchen Wert das hat, diese Jahre zusammen zu verbringen.
Aber das ist doch auch was Wunderbares dann. Also, denn dann muss man ja auch wieder sagen, es gibt grauenhafte Momente im Leben, die dann aber doch häufig auch was Schönes nach sich ziehen. Nicht immer leider. Es gibt auch Dinge, die einfach so grauenhaft sind. Da kann man auch sich das nicht irgendwie schön reden. Ne? Aber in diesem Fall hat es dann ja auch was Positives nach sich gezogen. Deutschland ist es so, dass jeder Dritte einmal die Kriterien einer psychischen Störung erfüllt. War zumindest das, was ich recherchiert habe. Also das Wort Depression wird dann gerne mal so mit Burnout umschrieben. Das ist ja so ein bisschen, wo ich weiß nicht, ob du als Psychologe sagst, da muss man schon unterscheiden. Burnout muss nicht eine Depression sein, aber es ist, glaube ich, schon sehr eng beieinander. Warum schrecken in deinen Augen trotzdem immer noch so viele Leute davor zurück, sich von einem Experten Hilfe zu holen? Also professionelle Hilfe, zu einem Psychologen zu gehen und ein Mental Health Angebot anzunehmen. Das ist immer noch ein Tabuthema, würde ich nicht sagen, aber es ist noch ein Weg, glaube ich, also zurückzulegen in Deutschland.
Ja, weil es immer noch sehr stark stigmatisiert ist, weil es immer noch sehr stark mit Schwäche assoziiert wird. Oh Gott, der hat was, also auf den kann ich nicht bauen. Anstatt zu sagen, hey, das ist jemand, der sich dessen bewusst geworden ist und der etwas tut. So ein bisschen so, als ob ich Rücken- und Knieprobleme habe und nicht sage, ich gehe mal zum Orthopäden und lass das checken oder ich gehe mal zum MRT und lass ein Bild davon machen. Hm. Das ist für jeden selbstverständlich, aber wenn es um Phänomene geht, die nicht aufschneidbar sind und wo wir dann sagen können, ah, so funktioniert das Gelenk, da ist jeder noch, oder da sind sehr viele Menschen noch sehr vorsichtig. Und ich meine, Sachen, die über Jahrhunderte eingeschliffen worden oder zumindest Jahrzehnte, ne, die müssen sich auch erstmal wieder ausschleifen aus einer Gesellschaft. Und da sind wir aber auf einem ganz guten Weg, habe ich das Gefühl.
Aber wie erklärst du dir das, dass dann die angelsächsische Kultur da ganz anders mit umgeht? Also in den USA ist es ja überhaupt kein Ding. Da ist es ja eigentlich, ist ja eher komisch und spooky, wenn du nicht einen Therapeuten hast. Das ist jetzt ein bisschen provokant gesagt. Aber die haben ja so gar keine Vorurteile. Und da gehört es eigentlich dazu, um sich auch weiterzuentwickeln und an sich zu arbeiten.
Ja.
Und, also das ist die deutsche Kultur offensichtlich, ne? Dass dieses extrem auf Leistungsgedrillte und
das haben
funktionieren.
Die,
ne? Und,
Amis ja auch, ne? Ja, dieses klar, auf stimmt. Extrem auf Leistung, extrem auf auch Freundlichkeit nach außen. Ich würde sagen, ich habe in beiden Ländern gelebt, in Amerika jetzt nicht so lange. Was ich erlebt habe, war, dass es einfacher ist, Kontakt zu finden in den USA. Tieferen Kontakt habe ich immer in Deutschland gefunden und das ist natürlich trotzdem nur ein individuelles Erlebnis. Warum das jetzt so anders ist, ist eine total spannende Frage. Weiß ich gar nicht. Aber
ja, weil das ist, ne, das finde ich nämlich auch.
Sind die vielleicht schon weiter?
Du bringst es auf den Punkt, weil eigentlich sind wir ja sehr ähnlich von unseren Einstellungen und dass man Ehrgeiz und funktionieren und das muss alles laufen. Aber die Amerikaner speziell sind da total offen und ganz entspannt.
Ja, und müssen sie auch in Teilen, ne? Also ich meine, wie viele Leute mit PTBS nach irgendwelchen Kriegen nach Hause kommen ins eigene Land und wie viel medizinische Hilfe dort auch benötigt wird und psychologische Hilfe einfach auf der Basisebene, um den schwer Traumatisierten zu helfen. Du, das kann mit unserer Kriegsvergangenheit zu tun haben, dass sich Menschen einfach nach dem Zweiten Weltkrieg so tief verschlossen haben und diese Menschen haben dann wieder die nächste Generation erzogen und vielleicht ist jetzt erst der Raum für diese Öffnung, weil es nicht mehr ums Überleben geht. Ich habe meinen Opa letztens gefragt, wie würdest du dein Leben so einschätzen? Wie war es für dich? Und er meinte, unter den Umständen, unter denen ich groß geworden bin, hatte ich ein sehr, sehr gutes Leben. Und das vergessen wir manchmal so, ne? Mhm. Unter den Umständen, unter denen ich groß geworden bin, habe ich auch ein gutes Leben bisher. Aber das sind einfach verdammt andere Umstände. Mein Opa ist 32 geboren und der hat eine Menge miterlebt. Ja.
Nun ist noch das Thema, nicht nur die Psychotherapie ist generell in Deutschland noch so ein bisschen, manchmal rümpfen die Leute die Nase, du hast völlig recht, es wird besser, Gott sei Dank, aber noch schwerer tun sich dann die Kerls, die Männer, ne? Und das ist wahrscheinlich auch so diese weiterhin verankerte Macho-Attitüde, weil wir haben uns ja auch mega weiterentwickelt, ne? Also es gab die letzten 10 Jahre so viele Entwicklungen, auch durch MeToo und dass Männer auch weicher sein dürfen, aber würdest du sagen, das ist tatsächlich immer noch so tief verankert, dieser Machismo, dass man das eben als Mann noch schwerer zugeben kann, wenn man psychisch Hilfe braucht?
Ich glaube oder sehe es sehr, sehr oft in meinen psychologischen Gesprächen, die ich führe, dass Männer eher gewillt sind, Freude und Wut zuzulassen, weil das auch eine Sozialisierungserfahrung ist. Und wie viel Männer sehen wir wirklich weinen, während wir aufwachsen? Wie viele Vorbilder haben wir? Und was wird uns gesagt? in unserem Aufwachsen. Jungen wird häufiger, und ich glaube, da gibt es auch gerade einen großen Wandel, gesagt, hey, du musst dich durchsetzen, ein Ritter kennt keinen Schmerz, all diese Sprüche. Und dann kriegt man irgendwann mit, hey, das ist hier nicht so gewünscht und nicht so akzeptiert. Und bei Mädchen und Frauen wird eher gesagt, du bitte, nicht so zickig hier. Und die hat Haare auf den Zähnen und so. Und die lassen dann lieber ihre Wut draußen und sind dann angebunden an ihre Traurigkeit. Aber wozu führt es? Das führt dazu, dass wir in Situationen, wo wir dann vielleicht eigentlich wütend sein sollten, traurig werden, eher als Frau. Und als Mann in Situationen, wo wir traurig sein könnten und diese Verbindung eingehen könnten, eher wütend werden. Und
stimmt,
dann sind wir nicht so angebunden. Und das führt auch dazu, wenn ich mich verletzlich zeigen soll, also es bringen sich viel, viel mehr Männer selber um, also suizidieren sich in Deutschland als Frauen, 2/3 zu 1/3 ist das Verhältnis. Und umgekehrt ist das Verhältnis, wer psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Und da sieht man schon, wie verdreht das ist. Also 50-50 wäre schon ein sehr erstrebenswerter Wert.
Ich finde es auch sehr erstrebenswert, wenn wir uns alle verletzlicher zeigen, aber auch da würde ich gerne nochmal von dir als Psychologe die Einschätzung hören, wie da der Grad ist zwischen sich verletzlich zeigen, auch mal im beruflichen Leben, was ja auch was Schönes sein kann. Aber wir leben in einer taffen Welt und eine Verletzlichkeit wird auch ganz schnell dann ausgenutzt, gnadenlos. Weil es gibt einfach nur mal auch nicht so nette Mitmenschen, die diese das Öffnen missbrauchen. Was würdest du da raten? Also wo, also weil in einer Beziehung, finde ich, ist es eigentlich was selbst, müsste es was Selbstverständliches sein, aber auch da muss man arbeiten. Aber so in anderen Ebenen, wo man auch sagt, das ist doch eigentlich was Kostbares und Tolles. Ich zeige mich jetzt hier in einem Meeting verletzlich, aber das ist ja eigentlich ein No-Go, weil verletzlich ist dann ja gleich schwach und der performt nicht. Und es ist
ja, und der Chef kann sich nicht auf sie verlassen, genau, oder auf ihn. Die bricht
die,
doch ein.
Die heult doch auch gleich jetzt.
Ja, genau. Ich würde immer gucken, die Dosis macht ja schon auch da ein bisschen das Gift. Ne, ich arbeite da immer mit mal antasten, mal eine Sache über sich erzählen, die vielleicht ein bisschen auf der Linie ist, und zu gucken, wie wird das denn aufgenommen von meinen Kolleginnen und Kollegen? Wie ist die Firmenkultur? Kann die das tragen? Und wenn man irgendwann merkt, ey, hier findet sogar Mobbing statt, dann muss man sich fragen, ist das die Firmenkultur, in der ich auch wirklich arbeiten möchte? Ist das ein Unternehmen, in dass ich meine Energie und meine Zeit und mein Leben reinstecken möchte, womit auch dieses Unternehmen vorankommt und diese Kultur weiter verbreitet wird. Ne? Und ich glaube, man muss nicht gleich den Hahn voll aufdrehen, wie Eminem das gemacht hat in seinem Film 8 Mile am End-Rap, ne? Dieser Battle-Rap, wo er alles aufgezählt hat. Aber man kann ab und zu sich mal rantasten, und so macht man es ja eigentlich auch in einer Beziehung. Ne? Selten sind wir beim ersten Date so, dass wir sagen, ja, übrigens, das und das ist mir passiert und die Erfahrung, und damit habe ich ein Thema, und sei richtig vorsichtig. Ja, das nervt ja auch. Also es ist Oversharing, und das braucht es nicht.
Einfach kleine Schritte zu beginnen und gucken und schauen, wie die Reaktionen sind, und dann darauf aufbauen.
Ja, 100%.
Du bist bis dato, korrigiere mich gerne, aber ich habe in der Recherche irgendwie das Gefühl gehabt, bisher warst du ein Glückskind. Natürlich gibt es auch mal Rückschläge, aber du hast schon so viel erreicht, hast so viel Erfolge gehabt, hast so viel aufgebaut. Kommt dir das manchmal spooky vor, weil man hat das Gefühl, das Universum hat einen besonders großen Platz für dich reserviert. Ist das dir manchmal dann selbst nicht geheuer, oder bist du einfach nur dankbar, dass es so toll läuft in deinem Leben bisher?
Jemand wie ich ist ja ständig beschäftigt, der kann ja gar nicht sagen. es gibt solche und solche Tage. Es gibt Tage, wo ich dann tatsächlich in Projekten bin und das gar nicht so realisiere, weil ich schon wieder beim nächsten Ding bin. Dann gibt's auch ganz, ganz viele tiefe Momente der Dankbarkeit, wo ich mir denke, wow, dass ich diesen Weg gehen durfte, von jemandem, der nicht so wirklich wusste, was er werden wollte, zu jemand, der wirklich seine Berufung gefunden hat und auch immer wieder neu findet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum meine Biografie so aussieht, dass ich mir immer wieder erlaube, mich neu zu orientieren. Jetzt merke ich zum Beispiel auf meinem psychologischen Weg, dass ich wieder mehr mit Menschen arbeiten möchte. Ich mache das schon teilweise im Jakobsweg in psychologischen Gesprächen. Ich mache das in einem Format, das heißt Psycho-Yoga, wo ich Psychologie und Yoga in ein Event packe. Aber dieses mit Menschen physisch in einem Raum zu sein und zusammenzuarbeiten, das möchte ich wieder mehr machen. Und ja, ich glaube, mein Leben darf sich immer wieder neu ausrichten.
Aber hast du manchmal so einen Moment, wo du denkst, jetzt muss doch irgendwann auch mal was richtig scheitern, weil das Scheitern gehört ja auch dazu, ist auch so eine Plattitüde. Aber sag dann uns auch gerne nochmal, hast du auch mal kämpfen müssen, oder war das dann doch relativ smooth und das ging? Also nachdem du dann dich entschieden hast, so mit, weil man, ihr macht jetzt Podcast seit 8 oder 9 Jahren, glaube ich.
Ja, bei 10
sogar. 10 Jahre. Davor gab es ja auch noch eine Zeit. Also gab es mal Momente, wo Lukas auch mal richtig auf die Schnauze gefallen ist?
Ich habe Shitstorms gekriegt als Regisseur und als Moderator. Ich habe auch super viele Castings nicht bekommen. Ich habe mal bei einem großen Frühstücks-TV-Event moderieren wollen und bin da richtig klicklich gescheitert beim Casting und habe einfach angefangen zu telepromptern, ne? Und dann bin ich über die erste Moderation gestolpert und die zweite, und am Ende war das wie so ein Besoffener, der da durchs Studio rennt und alle Lichter umreißt. Und lustigerweise war ich jetzt in letzter Zeit häufig zu Gast in diesen Sendungen und wir haben darüber geredet und gelacht und meine alte Co-Moderatorin war so, ah ja, und ich bin sehr happy für den Weg, den ich gehen durfte, aber ich weiß nicht, wie mein Weg verlaufen wäre, wenn eine andere Pfade eingenommen hätte, aber es gab Momente definitiv, wo ich gescheitert bin. Ich habe mein Abitur gemacht und ich habe ja auch da viel arbeiten müssen. Es ist mir nicht alles zugeflogen und ich habe auch nicht mein Studium so einfach so auf einer Probacke abgesessen. Ich musste mich immer relativ krass reinhängen in die Sachen, ne? Weil es gibt ja so Kinder, die gehen in die Schule und denen fällt alles super leicht. So war ich nie. Ja. Also ich musste mich schon immer ganz schön reinhängen, aber das hat auch eine gewisse Konsistenz geschaffen in mir, das auch in anderen Sachen zu tun und auch beim Sport, ne? Ich würde sagen, ich war nicht immer der Größte, Stärkste und dem es am leichtesten gefallen ist, aber ich war schon immer jemand, der relativ viel Ambition hatte. Mein Rugby. Also
Ehrgeiz war schon immer in dir.
Also es war schon immer der Wille da, das gut zu machen. Ja, ja. Und mein Rugby-Lehrer meinte immer, mein Trainer, dass ich so tackle wie ein Wildschwein. Vielleicht mache ich das in anderen Bereichen auch.
Nun gibt es Menschen, die immer wieder auf die Nase fallen. Du hast ja nun sehr schön erzählt, auch du hast mal richtig Failures erlebt und das war wahrscheinlich auch ziemlich peinlich für dich, gerade bei diesem Versagen von Casting. Aber was würdest du solchen Leuten raten, die geborene Pechvögel sind? Weil die gibt es und es gibt wirklich auch begabte Musiker, es gibt Leute, die was auf dem Kasten haben, aber die einfach nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, vielleicht nicht wortgewandt sind, nicht charmant, einfach nicht die Leute kennen und die immer wieder vom Schicksal eins aufs, sorry, Maul bekommen. Ich muss jetzt bald Explicit Content anklicken, weil der Folge, nein, ich glaube, da muss ich schlimmere Sachen sagen. Aber das ist dann immer so schwer. Wie kannst du als Psychologe sagen, trotzdem mach weiter, oder wenn du irgendwie was kannst, an das du glaubst, dann lass dich dadurch nicht entmutigen. Auch wenn Leute sagen, nee, aber jetzt bin ich 10-mal hingefallen. Ich will nicht jetzt wieder aufstehen und so.
Ja.
Das gibt's ja auch, ne, die einfach zerbrechen dann an so einer Situation.
Der eine Einhorngründer der Kondom- und Hygieneproduktmarke, ich habe seinen Namen vergessen.
Der ja mit Matze Hirscher auch immer mal zwischendurch den Talk.
Nee, Philipp sondern sein Kollege Wilmar oder so. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich hatte gleich Philipp im Kopf.
Ja, sein Kollege. Er meinte, glaube ich, zu mir, dass er 7 Unternehmen davor gegründet hat oder 6. Er war auch mal bei uns, so bin ich eben zu Gast im Podcast. Okay. Mhm. Und das 7. oder 8. ist es dann geworden, ne?
Also dann doch, ne?
Ja,
Never give up.
Und aber auch zu gucken, mache ich etwas immer wieder gleich und erwarte ein anderes Outcome? Oder was ist meine Beteiligung daran, dass es jetzt schiefgelaufen ist? Und bei diesem Casting wusste ich, dass ich einfach verdammt schlecht moderiert habe. Und dass aber trotzdem dann psychologischer Mechanismus geklickt hat. Nämlich, ich habe angefangen, mich selbst zu beobachten, habe dann Kapazitäten von meinem Arbeitsgedächtnis verbraucht für dieses Selbstbeobachten neben mir stehen und konnte deshalb nicht so im Flow sein. Also das zu kennen, zu wissen und heute Mechanismen zu kennen, wie ich das besser mache. Und am Ende ist sehr, sehr, sehr viel Übung. Jordan, der nicht in seinem Highschool-Team beinahe mitspielen hätte dürfen und einer der, und manche Leute würden sagen, der beste Basketballspieler aller Zeiten geworden ist. Das lag nicht daran, dass er auf einmal irgendwie Glück gehabt hat und so durchgeschlänzt ist, sondern dass er wahnsinnig viel Zeit da rein investiert hat. Und was wir auch immer sehen dürfen, ein wahnsinnig begabter Pianist, der heute diese ganzen Lieder runterspielt und wo wir denken so, wow, was für eine Leichtigkeit, wie toll. Wie viele Stunden seiner Zeit hat der alleine im Zimmer verbracht, während wir draußen waren und irgendwie am Badesee gebadet haben? Wie oft war der alleine, ist mit seiner Mutter zum Konzert gefahren? Wie oft hat der auf Dinge verzichtet, um diesen Weg zu gehen? Manchmal sehen wir irgendwie das Ergebnis, aber nicht den Weg dahin, und dass der sehr, sehr erschwerlich sein kann für viele Menschen.
Was ist deine persönliche Haltung gegenüber dem Leben, was ja was Wunderbares ist, aber was auch manchmal ganz schön herausfordernd ist, was grausam sein kann, wundervoll, eine große Ambivalenz, finde ich, beinhaltet. Wie ist so dein, also jeder hat ja so seine eigene Art, wie er dem Leben gegenübertritt.
Ja, ich möchte da einen alten Kumpel von mir zitieren, mit dem ich leider nicht mehr befreundet bin, unsere Wege haben sich auseinandergetrieben.
Das Leben ist nicht einfach, aber es wird eine Feierlichkeit, die sich gewaschen hat.
Hat sehr schöner gesagt. Schnack. Finde ich cool. Also es wird so adaptieren als Leitspruch.
Ja, irgendwie haben wir das, glaube ich, alle in unserem Kreis. Du, es gibt, und das verbindet uns ja auch als Menschen, ne? Wir alle haben Schicksalsschläge, wir alle scheitern, wir alle werden verlassen oder verlassen, wir alle verlieren wichtige Menschen, wir alle werden irgendwann krank, wir alle sterben. Das ist Teil der menschlichen Erfahrung. Und dazwischen gibt es immer wieder andere Momente und alle gehören einfach dazu, weil wenn wir mal gucken, welche Momente haben uns denn zutiefst geformt in unserer Persönlichkeit, dann waren das nicht immer nur die angenehmen Momente, sondern es war auch das Scheitern und das Strugglen und daraus sich hervorkämpfen und immer wieder eine neue Version seiner selbst zu werden, die eine neue Perspektive aufs Leben gewinnt.
Also so ein Spruch wie das Leben ist eben auch Schmerz, das ist eine der unbequemen Wahrheiten, die wir einfach mitnehmen müssen fürs Leben, ne? Was in unserer Happy Time Social Media Mega Filter Bubble Welt ja nicht so gerne zugegeben wird, ne? Dass das auch Schmerz dazu gehört.
Ist eben auch, ja, leidvoll in Teilen, ist auch schmerzhaft. Klar sagen manche, dass wir Leid selber kreieren. Das finde ich immer so bedingt.
Ja, kommt auch häufig von außen. Ne? Also das, ich meine, wenn ein geliebter Mensch ermordet wird, dann ist es ja Leid, was von außen kommt. Da kannst du ja gar nichts gegen machen. Ne?
Genau.
Also, oder verunglückt reicht ja auch schon. Also.
Das ist auf jeden Fall großer Schmerz. Und ja, das ist auch Teil des Lebens. Und ich finde es immer leicht, aus dem Studio heraus zu sprechen, aus der Metaebene. Wenn wir das nächste Mal in so einer Situation sind und da durchgehen, dann ist es halt noch viel, viel schwerer in dem Moment, wo man es erlebt. Also frag mich mal, wenn jetzt irgendwie meine Tochter verunglücken würde oder sowas Schreckliches passieren würde, dann kannst du nochmal mich mit meinen Methoden testen.
Ich bin ja auch ein Freund von dem Satz, man soll keine Angst vor der Angst haben, wobei Angst ja auch ein Gefühl ist, eins der unangenehmen Gefühle, die wir unbedingt zulassen müssen. Aber was macht dir denn am Leben am meisten Angst? Weil das ist ja auch so eine Sache, die wahnsinnig dominant auch uns in allen Entscheidungen beeinflussen kann. So, also so übermächtiges Gefühl, die Angst, ne? Leider mal, also häufig.
Manchmal solche Sprüche zu machen und dann zu hoffen, dass das nicht wahr wird, einfach im nächsten Moment, wie ich gerade eben gemacht habe mit meiner Tochter.
Ja, das ist manchmal, ja.
Klopfe ich schon mal aufs Holz. Was macht mir Angst im Leben? Einmal am Ende des Lebens feststellen zu müssen, dass ich eigentlich nicht so da und nicht so präsent gewesen bin im Leben, wie ich das gerne möchte, mit der ganzen Emotionalität, die ich habe, mit dem ganzen Erleben, mit meiner Verletzlichkeit. Ich habe generell immer mal wieder Phasen, wo ich Angst vor dem Tod habe, aber nicht vor dem Sterben als solches, weil ich würde schon behaupten, dass ich nah genug dran war, um zu erfahren, was da für ein Hormoncocktail freigesetzt wird. Aber dieses Todsein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen für diese lange Strecke oder für dieses für immer. Was ist für immer? Aber dann denke ich mir, wie war es, bevor wir geboren wurden? Wahrscheinlich wird es so ähnlich danach. Genau. Und ja, wovor habe ich noch Angst? Ich glaube, das war es so.
Gibt ja, du, also das ist, ich finde, besser geht's ja gar nicht zu
also
beantworten.
Also gibt immer
das,
mal wieder was, ne?
Mein Gott, also du, es gibt so viel Ängste, aber du hast jetzt keine Angst vor irgendwelchen, keine Ahnung, es gibt ja auch Menschen, die haben tödliche Angst vor Spinnen oder was der Geier, was oder sowas. Nicht. Das kann einen ja auch leben, ne? Man darf sich darüber auch nicht lustig machen, weil das ist für viele Menschen
super
so hardcore, ne? Und kommen da gar nicht raus. Was treibt dich an? Was ist so dein inneres Feuer, dass du jeden Morgen aufstehst, auch wenn du mal richtig grumpy bist und keinen Bock hast, aber du denkst dann, doch, es ist geil und es lohnt sich und ich.
Ja, eine Firma, die mir im Nacken sitzt und ich weiß, die muss am Laufen gehalten werden. Nein. Was treibt mich an?
Das hört sich sehr sexy an, Lukas.
Ja. Du, da gibt's viele Sachen. Häufig ist es Neugier. Häufig ist es den Wunsch, mich zu erfahren und andere Menschen zu erfahren. Teilweise auch einfach Strukturen, in denen ich arbeite und die auch angenehm wie unangenehm sind. Ich habe Tage, wo ich mehr Antrieb habe und Tage, wo ich weniger Antrieb habe und ich kann heute besser mit mir reden. Ich muss nicht mehr ein Inliner Drill Sergeant sein, der sich in jedem Moment hinter mich stellt und mir in den Arsch tritt, sondern ich kann einfach recht liebevoll heute einen Umgang mit mir pflegen.
Aber diesen Drill Sergeant hattest du dem noch viele Jahre.
Auf jeden Fall. Und du, der ist auch nicht ganz weg. Der schläft heute nur mehr als damals. Der ist sehr verschlafen, hat seine Sleepy Pills bekommen.
Und, der ist unter Drogen, der ist jetzt dauerbekifft.
Genau. Der hat sich einen Schuss gesetzt bei mir im Hausflur. Nein, den gibt es auch immer mal wieder. Also ich hatte auch Panikmomente, wo der immer mal wieder rauskommt. Je stressiger die Situation wird, desto eher sind wir gewillt, in alte, basalere Muster zu verfallen.
Und das merken wir, wenn wir zur Familie nach Hause fahren zum Beispiel. Ja, warum streiten wir uns da eigentlich drüber? Wir sind doch in unserer Persönlichkeitsentwicklung schon so wahnsinnig weit.
Aber Familienkonstrukte sind eh so eine eigene Geschichte für sich. Da sind so interessante Energien, die man teilweise auch gar nicht so schnell erklären kann. Also gerade du als Psychologe kannst da sicherlich auch viele Geschichten drüber erzählen, was das auch mit Menschen macht. Also die Angst vor Eltern und diese teilweise ungesunden Konstrukte. 100%. Dabei soll Familien sowas Tolles sein. Aber
100%.
Gibt's in deinem doch sehr spannenden und auch vielfältigen Leben mal Momente der Stille? Weil ich glaube, das ist was du suchen und finden musst, gerade als Papa noch. Also da ist ja auch mit Stille zu Hause nicht so viel, weil das ist ja auch wichtig. Und vielleicht sogar mal ein Gefühl der Langeweile zu haben. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Aber Frage 1, Stille, suchst du die mal ganz gezielt und schaffst du das auch, die zu finden?
Total spannende Frage, weil für mich liegt da meine Erlösung. Ich habe das über Jahre nicht ausgehalten, diese Momente der Ruhe, weil ganz, ganz viel auch aus der Vergangenheit aufgekommen ist und unliebsame Gefühle, sei es nur das Gefühl der Langeweile, das ich ganz lange nicht ertragen konnte. Und ich habe das immer mehr kultiviert und darin vor allem auch eine Heilung erfahren, sei es, dass ich in einem Dunkelretreat war, wo ich 3 Tage in absoluter Dunkelheit war, sei es, dass ich jetzt gerade in Norwegen war, Skiwandern, Snowboarden, wo es einfach per se super still ist. Mal abgesehen davon, dass man da an jeder Ecke Handyempfang hat, aber wir haben unsere Handys einfach nicht genutzt. Sei es, dass ich viel in der Natur bin, ich stand erst neulich 1,5 Stunden in der Schlange und das war was ich wahrscheinlich vor 2, 3 Jahren nicht ausgehalten hätte. So, warten, Todesstrafe für mich hier. Ja. Und dann in diesen Moment zu nutzen und zu sagen, okay, das ist eine kurze Entschleunigung, dass die 1,5 Stunden dauern würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber.
Gott, da würde ich ja durchdrehen, also.
Ja, aber was passiert? Es passiert ja gar nichts eigentlich.
Nee,
aber. Du kannst in dem Moment mit dir selber sein und das kann ich heute viel, viel besser. Und das hat dieses Rastlose in meinem Leben ein Stück weit rausgenommen und das ist wirklich ein krasses Geschenk, weil mit wem verbringst du 24/7 dein ganzes Leben? Mit dir selber. Und wenn du immer on the run bist und immer irgendwie zum Nächsten, dann musst du irgendwann, wo du dir ein Ankommen vorstellst, auch schon wieder beim Nächsten sein, weil diese Illusion des Ankommens, die irgendwann mal in der Zukunft stattfinden wird, die wird da nicht stattfinden. Und das war das Wichtige für mich.
Total spannend. Ich hätte auch gerne dich nochmal zum Thema Dunkelretreat gefragt, aber auch da schreibst du ja in deinem Buch drüber. Also ich persönlich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen.
Dann ist es für dich die wichtige Erfahrung.
Ich würde einen Knall bekommen. Ich hätte auch Angst davor. Also dieses, aber vielleicht ist es gerade dann wichtig, dass man sich dem mal aussetzt. Aber
unbedingt.
Anyway, also du würdest es empfehlen. Das ist ganz, also nicht für jeden, aber.
Man muss immer in das psychische Krankheitsbild der Familie gucken. Gibt's da irgendwie Psychosen und so? Und dann könnte das auch in einem selber liegen und die können ausgelöst werden in der Dunkelheit oder rauskommt, zutage treten in der Dunkelheit. Da muss man vorsichtig sein. Ist ein bisschen wie bei psychedelischen Substanzen. Aber für mich war es eine der heilsamsten und wichtigsten Erfahrungen, gerade seinen ganzen Gefühlen entgegenzutreten. Und auch dieses, ich kann das nicht, ja, habe ich auch gedacht. Am Ende kann man immer viel mehr, als man denkt. Wenn du es machen willst, ich würde es dir spendieren.
Ja, du, ach echt?
Und dann kannst du da drin einen Podcast machen und
genau, dir veröffentlichen. Dann mache ich, dann lade ich 2 Prominente da ein und dann haben die auch ihr Dunkelretreat.
Ich bin derjenige, der dich in der Dunkelheit besucht.
Glück ist das große Wort und es gibt so viele Glücksratgeber. Und was ich in vielen Gesprächen gelernt habe, Glück ist vor allem ein sehr flüchtiger Moment, was Kostbares, aber auch sehr flüchtig. Und wir möchten das immer gerne festhalten. Und es gibt die Differenz zwischen Glück und Zufriedenheit. Mhm. Trotzdem frage ich dich, was ist für dich die Empfindung vom puren Glück? Wann wirst du von diesen flüchtigen Momenten mal erwischt und wann durchströmt dich mal das pure Glück?
Also ich glaube, es gibt erstmal ein paar Mythen in unserer Gesellschaft, dass Glück so ein Zustand ist, den wir irgendwann erreichen und wo wir dann dauerhaft high sind, muss man ja schon fast sagen. Aber wer sich das Leben in der Retrospektive anguckt, da gibt's immer wieder Glücksmomente, immer wieder traurige Momente, Wutmomente, Angstmomente. Es ist eher so ein bunter Blumenstrauß. Warum sollte das in der Zukunft anders sein? Und klar möchten uns bestimmte Medien weismachen, dass wenn ich die und die Produkte habe und erstmal das perfekte Haus mit der perfekten Frau und den perfekten Kindern, das perfekte Auto vor der Tür, dann bin ich in diesem Zustand, wenn dann noch der perfekte Job kommt, dass ich da nicht mehr rauskomme. Da muss man sich einfach mal die Leute angucken, die all das im Äußeren schon haben und feststellen, dass ich das nicht bei allen unterschreiben kann. Also kann einfach nicht sein. Die Logik haut nicht hin. Und ich würde sagen, wann erreicht mich Glück? Häufig, wenn ich nicht damit rechne, wenn meine Erwartung gar nicht so ist, wenn ich nicht in einem Wonderland bin, was ich erwarte, sondern manchmal ist es so, wenn ein kurzer zwischenmenschlicher Kontakt entsteht, den ich so nicht erwartet hätte. Ich mache dir ein Beispiel. Meine Mutter hat mir letztens vorgespielt, wie sie gerade neu Gitarre lernt und dazu gesungen hat. Und es klang einfach mal furchtbar.
Und das ist wieder Psychologie, ne? Wie verhält man sich? Wie reagiert man? Muttern, stop it.
Ich habe dann einfach versucht, dazu zu tanzen, genauso wie der Gesang war und wie sie die Gitarre gespielt hat. Und da ist so ein David, wie hieß er noch, David Copper?
Nee, David Copperfield?
Nicht David oder Copperfield, nicht der Mann, der auf einmal verschwunden ist, als die Steuererklärung fällig war, sondern Sailing ist I am Sailing.
Ach so, das ist Rod Stewart, I'm Sailing. Ach,
verdammt, auch falsch.
Aber auch falsch, egal.
Wie so ein
I am Sailing. Guck mal, raten Sie das Lied, egal.
Genau.
Joe Cocker meinst
Joe
du?
Joe Cocker.
Der so ein bisschen und da so ein bisschen.
Genau, dieser Joe Cocker.
Ja. Der bewegt komische Bewegung hat.
Der so bewegt ein bisschen, sich ja mal so ein bisschen, ja, als ob er eigentlich einen Schlaganfall hat, so was, während er genau tanzt. Ne? Ja, ja. Und so habe ich dann dazu getanzt und meine Mutter und ich mussten so lachen. Und daraus hatte sich dann entwickelt, dass wir irgendeinen Song laut angemacht haben, ja, mit meiner Tochter, ja, und dann einfach im Wohnzimmer ein bisschen rumgedanced haben. Und das sind so kurze Momente, schön, des Glücks, ja, wo man merkt, gar nicht so viel braucht es gerade. Das ist ja auch immer die Erwartung, hey, wir müssen das und das haben, aber wann waren wir dann wirklich glücklich in unserem Leben? Und es hat meistens was mit Beziehung zu anderen oder Beziehung zu uns selber zu tun.
Also würdest du auch sagen, es ist leichter, Glück zu finden, wenn wir die Erwartungshaltung an dieses doch überladene Wort reduzieren und einfach sagen, hey, es gibt nicht diesen psychedelischen Glückszustand, der uns irgendwie schweben lässt für, ja, mehrere Tage Dauerhai, sondern es sind die kleinen, aber kostbaren Momente und die gar nicht jetzt mit einem, weiß ich nicht, Retreat auf Bali verbunden sein müssen, sondern ganz kleinen Sachen.
Ja, ich glaube, in dem Moment, und das glaube ich nicht nur, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, wo wir uns in der Situation angemessen fühlen, der Situation gegenüber, steigt auf jeden Fall unsere Zufriedenheit, ja, und auch die Fähigkeit, Glück zu empfinden. Und das ist das Wichtige und Entscheidende. Und wir fühlen uns verbundener.
Wofür bist du in deiner heutigen Lebensphase ganz besonders dankbar? Weil Dankbarkeit, finde ich, ist auch ein sehr wichtiges Wort. Und Dankbarkeit wird zu selten zelebriert.
Ja, ich bin für meine Freiheit, die ich habe, dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass so viele Menschen um mich herum sind, die es so gut mit mir meinen. Ich bin dankbar dafür, dass auf der Welt so viele Menschen so viele schöne Sachen reinbringen und sich so einsetzen. Ich bin dankbar dafür, dass ich ungeplant Vater geworden bin und diese aufregende emotionale Erfahrung machen durfte. Meine Tochter ist heute 6 Jahre. Ich bin dankbar, dass ich so kreativ arbeiten darf und für die Leute, die mich auf dem Weg begleiten, also alle, die das hören und die vielleicht auch für sich was mitnehmen konnten oder vielleicht auch schreiben.
Und welchen guten Rat würdest du dem ganz wilden, ungestümen 18- oder 20-jährigen Lukas mit auf den Weg geben? Mit der Coolheit und auch, ich glaube, du siehst das Leben heute sehr, sehr, also von einer sehr coolen Seite. Und das, da bewundere ich dich für, weil du eben auch durch deine psychologische Fähigkeit da ganz anders rangehen kannst. Und ich glaube, du würdest dem sicherlich viele gute Ratschläge geben können, dem jungen Lukas.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ihm so viel mitgeben würde, weil ich hätte nicht die Erfahrung gemacht, wenn ich dann auf einmal alles in Anführungsstrichen gewusst hätte. Aber ich glaube, ich hätte mich mehr gedulden können, wollte viele Sachen mit dem Brecheisen und bin auch manchmal in Situationen geraten, die dann vielleicht nicht so schön waren für mich. Und ich glaube, ich könnte ihm sagen, es wird für dich viel passieren. Vielleicht nicht alles, wie du es dir vorstellst, genau so. Ne? Meine Vorstellung von Familie ist zum Beispiel nicht so ausgerollt, wie ich mir das als 14-Jähriger vorgestellt hatte. Aber es wird auf jeden Fall ein Abenteuer und je mehr du zu dir selber finden kannst, kannst du auch zum Leben finden und es hängt alles zusammen.
Lukas, dann weiterhin viel Erfolg für dein erstes Buch, Fühl dich ganz.
Dankeschön.
Weiterhin viel Erfolg mit deiner Agentur, die du zusammen mit deinem Partner oder Freund Timo hast. Timo Neitzel auf die Ohren und du hast so viele tolle Sachen. Es war ein Fest. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank fürs Abtauchen und für die Tiefe vor allem. Es hat mir große Freude bereitet.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.